Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Ich hoffe, Oster. Es hat euch unser Osterjingle gefallen.
Ja, das wird nicht unser dauerhafter Jingle, so viel kann ich schon spoilern. Vielen Dank und liebe Grüße an der Stelle an meinen Kumpel Björn, a.k.a. Bambusbjörn auf Instagram, der mich die Tage anschrieb und sagte, ey, ich habe die Tage mit KI rumexperimentiert.
Oh mein Gott.
Ich habe hier mal 4 Jingles für euch vorbereitet. Das sind also 4. Mal gucken, ob wir die anderen 3 auch mal irgendwann noch einspielen werden.
So lustig.
Wir können also die aber wunderbar nutzen, um die jinglefreie Zeit zu überbrücken.
Ja, auf jeden Fall. Bis ich irgendwann mal einen Jingle habe. Genau.
Ja.
Ja, Ostern.
Aber da hättest auch du sein können gerade im Jingle.
Schlutobene, Schlutobene.
Du warst doch bestimmt früher Messdienerin, oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Nicht?
Ich war die Einzige, die auch nicht von meiner ganzen Gang früher aus meinem Dorf, die nicht gefirmt wurde, weil ich einfach keinen Bock hatte.
Okay, aber du bist noch Mitglied in der Kirche.
Ja.
Und du bist in der katholischen Kirche, ne?
Ja, genau, auch wie nur ich auch. Meiner Oma zuliebe.
Ja.
Weil meine Oma ist im Kirchenchor und die ist, ne?
Mhm. Wollte sagen, ist bei mir ähnlich, aber ich habe keine Omas mehr. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ist man zu faul oder hat man Angst, dass man dann in Flammen aufgeht oder so? Weil ich bin auch zum Beispiel noch Mitglied.
Ich gehe in Flammen auf.
Du gehst wahrscheinlich wirklich in Flammen auf. Ich bin zum Beispiel auch noch Mitglied in der Kirche.
Aha.
Und irgendwie denke ich mir die ganze Zeit auch so Kirchensteuer. Und ich meine, ich glaube, die wenigsten in unserem Alter können sich noch so richtig 100% mit der Kirche identifizieren.
Ja, wir haben
sicherlich gibt es Teile so in der Kirche, wo man sagt, ja gut, so, weiß ich nicht, gibt es ja Miserior oder Hilfsprojekte und
was für ein Ding? Was für ein Serior?
Miserior, oder? Ist doch, Miserior ist doch ein Hilfsprojekt der Kirche, genauso wie die Caritas zum Beispiel, ist ja auch kirchlich finanziert. Mhm. Solche Dinge sind sicherlich positiv. Wenn man dann aber in so eine Kirche reinkommt und jede Wand ist mit Gold überzogen und denkt man sich so.
Die ganzen Kreuze, da wird einem schon irgendwie schwummerig. Weiß ich nicht. Also für viele ist das ein Feeling, auch gerade wenn so eine Orgel spielt und gerade bei einer Hochzeit, für mich ist das gruselig.
Wir hatten gestern ein Thema, wenn du dir vorstellst, zum Beispiel so eine Hausentrümpelung oder so, du würdest jetzt einen Dachboden aufräumen oder so und da sind so Kreuze, würdest du dich trauen, die wegzuschmeißen?
Was?
Sag mal.
Ich würde die erstmal umdrehen. Die Kreuze?
Umdrehen? Was? Boah. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, jetzt versetz dich mal in die Lage. Du räumst zu Hause auf und du findest ein Kreuz, so. Und sagst, ja, das hängst du dir ja safe nicht irgendwo hin.
Ja, ich habe letztens ein Kreuz gefunden, als ich bei meiner Mama war. Das war, als ich zur Kommunion gekommen bin.
An eine Kommunion, wie
man bei uns sagt. An eine Kommunion rangekommen bin. Und das habe ich tatsächlich nicht weggeschmissen. Ich habe es weggelegt in eine Schublade.
Ja,
siehst du. Ich werde es aber nie wieder rausholen wahrscheinlich.
Ja, aber so ganz leidlich, glaube ich, ist man dann doch irgendwo, ne?
Nee. Ja.
Also zumindest nicht auf die Art und Weise, ne? Ich weiß, dass du spirituell bist zum Beispiel, aber du bist nicht gläubig in dem Sinne.
Ja, ob ich jetzt so spirituell bin, weiß ich jetzt nicht.
Ob also du für nicht dich so spirituell
bist. Ja, für dich ist schon so ein bisschen, wenn nur, weil ich eine Horoskop-App habe und mich jetzt gefreut habe, dass ich jetzt wegen diesem Standesamttermin dein Geburtsdatum
wie
weiß.
Wie regelmäßig guckst du in diese Horoskop-App
rein? Jeden Tag, aber das heißt doch nicht direkt, dass ich spirituell bin.
Ich finde, das hat schon heißt, dass du spirituell bist.
Also du verdrehst jedes Mal schon die Augen und sagst so, boah, also, dass du daran glaubst. Ich mir so denke, das ist eine kleine Motivation, das ist schön. Ja,
mir geht es nicht darum, dass du daran glaubst.
Die Sterne stehen, die Erde, der Planet. Die Sonne.
Ja, das ist spirituell.
Ist ja, du tust find mich ich. Hier so ab, als wäre ich hier so eine komische...
Astrologisch, astronomisch, ich weiß gar nicht. Was genau die Sternenkunde ist, Astrologie, glaube ich. Ne?
Befasse mich ab und zu damit, aber das ist jetzt nicht, dass ich so ein Freak bin oder so.
Nein, du bist kein Freak, aber ich glaube, du hast schon irgendwas...
Es ist halt spannend, so zu sehen,
Glaubensähnliches in dir. Und ich kann mich da ja auch nicht von freisprechen. Ich habe auch manchmal so diese Gedanken. Geht aber eher so in Richtung Karma und so, dass man sagt, okay, wenn einem was Gutes widerfährt, muss man auch was Gutes tun und auch andersherum. Also wenn man dann Gutes tut und wenn man einfach so positive Energie ausstrahlt oder losschickt, dann...
Ja, ich bin halt so ein Schicksalsmensch. Ich glaube immer daran, das war Schicksal. Alles, was passiert ist, musste so kommen, wie es kommen sollte. Und dann kommt ein neuer Weg. Oder das ist... Genau aus diesem Grund sollte das so kommen.
Aber das hilft einem wahrscheinlich auch am Ende des Tages einfach nur für sich Dinge zu erklären. Ne? Weil ich glaube persönlich, das ist jetzt eine sehr atheistische These, aber ich glaube, dass Religion entstanden ist, weil Leute Antworten brauchten. So, wenn du...
Ja, und auch
heute sind wir sehr weit entwickelt und heute haben wir auch, ist auch die ganze Wissenschaft und so sehr viel weiter und kann ja auch Dinge einfach belegen mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit. Aber früher gab es das alles nicht und da hast du dich gefragt, okay, warum... Ist es nachts dunkel und tagsüber hell und so, weißt du, heute sind wir so weit, dass irgendwie schon Space Shuttles ins All geflogen sind, andere Planeten entdeckt, besichtigt wurden, analysiert wurden. So, heute hast du deutlich mehr Antworten, weswegen, glaube ich, auch für unsere Generation kirchlicher Glaube nicht mehr so einen Stellenwert hat, zumindest nicht im Hinblick auf richtigen Glaube.
Glaube tatsächlich noch nie so richtig. Also ich habe noch nie irgendwie als kleines Kind so gebetet und ich weiß nicht wie und gesagt, hoffentlich, lieber Gott, passiert das und das nicht und hoffentlich passiert das, so wie man das irgendwie als kleines Kind macht.
Ja, auch, weil dein Kopf, glaube ich, noch nicht so weit ist, sich Dinge rational zu erklären, sodass du als Kind, glaube ich, noch ein bisschen eher den Hang zum Glauben hast. Du sagst, ja, der liebe Gott. Und
ja, aber das,
wenn du zum ersten Mal die Gedanken hast, so, was ist, wenn jemand stirbt, wo geht er dann hin?
Aber ich glaube auch, weil mein Papa genauso war, der hatte auch so atheistische Züge, dass er gefühlt an nichts geglaubt hat.
Hatte der?
Ja.
Habe ich jetzt so gar nicht wahrgenommen an ihm.
Genau. Und ich glaube, ich war auch so ein bisschen die Richtung eher. Und meine Familie ist ja so streng katholisch. Oh Gott.
Naja, also so streng jetzt auch nicht.
Meine Oma halt, und für die war das so, wie, du wirst nicht gefirmt. Alle hier im Dorf werden gefirmt. Warum wirst du nicht gefirmt?
Wie, ihr heiratet nicht kirchlich?
Und meine Mutter, wie, ihr heiratet nicht kirchlich?
Ja, Renate, ich muss auch ganz schnell wieder nach Köln jetzt.
Ihr habt einen Termin, der ist echt auch ganz wichtig, ja? Ja. Gut, also am Ende, ich denke mir so, du wolltest nicht kirchlich heiraten. Ich glaube, das war bisher auch nie dein Traum, Traum auch nicht. Aber ich sage jetzt nicht so, boah, schlimm, wenn man in der Kirche heiratet. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele dieses Feeling toll finden, so einer schönen großen Kirche.
Ja, also Akustik, Feeling Orgel. Ist so eine Sache, weil ich zum Beispiel, ich finde Kirche, also katholische Kirche, große Kirche, finde ich sehr einengend, finde ich sehr, ist mir zu streng, ist mir zu negativ in Richtung, du musst aber sonst... Konsequenzen und Sünde und so, da geht es mir einfach inhaltlich um zu negative Themen. Mhm. Ich muss aber sagen, wir waren ja vor kurzem nochmal in der Kirche, aus einem nicht ganz so schönen Anlass, aber war eine evangelische Messe. Tatsächlich bin ich da immer so, kann aber auch dran liegen, dass die Kirche einfach kleiner war. Ich finde, die evangelischen Messen oder evangelischer Glaube ist in sich etwas positiver. Also da geht es nicht so sehr um, du musst pflichtbewusst leben, sonst hast du Konsequenzen zu erwarten, sondern da geht es eher so um, okay, Zusammenhalt, man feiert so den Glauben, einfach in einem etwas positiveren, in einer etwas positiveren Erscheinung.
Ja gut, ich glaube, da kann man jetzt eine Riesendiskussion starten, ob man Kirche gut findet oder nicht.
Ja, und ich glaube, wir beide sind auch absolut nicht die richtigen Ansprechpartner dafür.
Ich glaube, da brauchen wir auch nicht weiter
drüber. Aber wie kamen wir dahin? Genau, heute ist Ostersonntag, also heute ist eigentlich nicht Ostersonntag, heute ist der Mittwoch. Heute ist
Sonntag und wir sind noch zusammen.
So ist es. Wir sind nicht nur zusammen, aber da erzähle ich gleich noch was zu.
Ja.
Genau, heute zur Einordnung ist Mittwoch, der Mittwoch vorm Gründonnerstag, dann kommt Karfreitag, dann Karsamstag, der, glaube ich, kein Feiertag ist, hoffe ich zumindest, weil 4 Tage Feiertag am Stück und ich muss
da einkaufen. Ich hoffe nur darauf, dass Montag Feiertag ist, damit wir nicht zur Arbeit gehen müssen.
Damit wir nicht zur Arbeit gehen müssen.
Ja, also, ins Büro.
Ja, du, ach so, Montag, ja stimmt, Montag ist dein
Montag
Bürotag.
Montag ist mein Bürotag.
Dann ist das ja ein richtiger Feiertag für dich.
Das ist ja für mich ein richtiger Feiertag.
Dann kommst du Dienstag.
Du Arschloch.
Sag mal. Nein, also heute ist Mittwoch. Wenn die Folge hier rauskommt, ist heute Ostersonntag.
Das hast du gerade schon gesagt, ja?
Ja, da knüpfe ich nochmal an. Wie sieht so ein Ostersonntag bei euch in der Familie aus?
Ich war gerade am Überlegen, bin ich Ostersonntag?
Habt ihr Ostern gefeiert?
Ja, bin ich Ostersonntag oder Ostermontag geboren? Das ist jetzt mal so eine Frage.
Hey, bist du an Ostern geboren?
Ja, ja, ich bin ein Osterhäschen.
Wiedergeboren oder erstmalig geboren?
Ich bin erstmalig geboren. Ja, wenn ihr das mal ganz schnell googeln wollt und mir in die Kommentare schreiben wollt, gerne. Bin am 12.04.1993 geboren. Also ich war ein kleines Osterhäschen und meine Mama hat auch immer gesagt, ich habe gelegen im Bett immer wie ein Osterhase, so auf meinen Knien, Popo
Moment,
hoch
du bist,
in die Luft.
Du bist an Ostern geboren, aber du weißt nicht, ob es ein Ostermontag oder Ostersonntag war.
Ich meine, es war ein Ostermontag, aber bin mir nicht mehr zu 100% sicher.
Du willst von mir die genaue, minutengenaue Uhrzeit von meinem Geburtstermin haben für dein Horoskop. Ich weiß nicht, ob du an einem Montag oder an einem Sonntag geboren wurdest.
Ich weiß es doch jetzt nicht, Benedikt.
Das finde ich inkonsequent, das sage ich dir so, wie das ist.
An welchem Wochentag du geboren
bist? Ja, Freitag.
Wirklich jetzt?
Ja.
Kirmes. Genau um Freitag. 21 Uhr.
Um Punkt 21 Uhr haben wir jetzt also im Zuge unserer standesamtlichen Hochzeitsvorbereitung erfahren. Da muss man nämlich richtig Deutsch, hatte ich mich gestern aufregen können des Todes, muss man beim Standesamt, wo man geboren ist, eine aktuelle Abschrift aus dem Geburtenregister einholen, die natürlich auch eine Bearbeitung.
Die ich übrigens schon hatte, ne? Die hätte ich gar nicht rausziehen müssen.
Wofür hattest du die?
Ja, für mein Horoskop. Habe ich mir die anfordern lassen.
Ernsthaft? Und ich bin, wir sind gestern ja in Bocholt gewesen, auch für ein paar Vorbereitungen. Und dann ist mir so im letzten Moment aufgefallen, dass man ja wirklich eine aktuelle Abschrift brauchte. Ich habe gedacht,
die habe ich mir vor kurzem noch anfordern lassen.
Ich habe gedacht, so eine Geburtsurkunde, also was mehr als eine Geburtsurkunde willst du denn mitbringen, damit
Ich habe da 12
damit Euro das Standesamt weiß, aha, hier sitzen zwei echte Menschen vor mir, die sind tatsächlich hier in Deutschland gemeldet und registriert. Da brauchst du eine aktuelle Abschrift aus dem Geburtenregister. Zu welchem Zweck? Damit man prüfen kann, dass wir nicht miteinander verwandt sind.
Wir saßen vorhin, man muss dazu sagen, wir waren gerade im Standesamt.
Genau, heute Morgen.
Und haben jetzt wirklich dafür unterschrieben, für welchen Namen wir uns entscheiden. Ja, das werde ich noch nicht droppen. Aber ihr könnt ja gerne noch mal munkeln, ob es Grütter wird bei uns beiden. Schlüter, Schlüter-Grütter oder Grütter-Schlüter. Oder vielleicht bleibst du auch Grütter und ich Schlüter.
Vielleicht auch das, ja. Wir sind wir haben ja letzte Woche festgestellt, dass wir in einer modernen Beziehung leben, frei von Konventionen. Wer weiß, ja.
Ja, aber da haben wir uns noch kurz die Frage gestellt, so, dass man jetzt prüfen muss, ob wir verwandt sind oder nicht. Und ich saß da so und dachte noch so, da ging so ein Gedankenchaos an und ich dachte so, ist das schon öfter passiert, dass man dann hier saß und dann erstmal bei der Prüfung gecheckt hat, sorry Leute, aber ihr seid verwandt.
Da steht auch die Anzahl der bisherigen Ehen und Lebenspartnerschaften auf dem Zettel. Das fände ich auch lustig.
Bei mir stand 13.
Du bist irgendwann später, lernst du jemanden kennen und der hat dir sowas verschwiegen und da kommt das dann auf einmal raus.
Ja, stimmt.
Und dann sitzt du da und sagst, ja, Moment, kannst du mir das nochmal kurz erklären? Und dann hast du ein richtiges Problem.
Ja, aber ist doch irgendwie weird, oder? Stell dir mal vor, du hast nicht mehr so viele Familienmitglieder und keiner hat dir bis dato irgendwie gesagt, ey du, deine Mutter, die habe ich früher aber auch mal über den Tisch und dann kommt so raus, ihr seid eigentlich verwandt.
Ach so, meinst du? Ja, ich glaube, sowas passiert tatsächlich selten, aber ist sicherlich schon mal irgendwie passiert. Alles ist ja schon mal irgendwie, irgendwo passiert oder irgendwem.
Ja.
Genau, sonst würde man das ja auch nicht extra nochmal prüfen müssen. Ich will auch nicht unterstellen, dass die Standesämter das nur machen, um noch die Bearbeitungsgebühr einzuziehen.
Von 61 Euro.
Aber die haben sie bekommen auf jeden Fall.
Ja.
Dieser ganze Prozess Anmeldung zur Eheschließung, gerade in unserem Fall jetzt, wo wir ja hier in Köln gemeldet sind und uns hier auch anmelden müssen, wiederum aber in Bocholt in unserer Heimat heiraten werden, auch kompliziert, weil dann zwei, ein großes, ein kleines Standesamt miteinander irgendwie da Sachen austauschen müssen. Glaube ich, alles furchtbar unromantisch, furchtbar langweilig, will ich auch gar nicht weiter drüber reden. Ich hatte dich, kleines Osterlamm, ja eigentlich gefragt, wie denn so ein klassisches Ostern früher oder auch heute bei euch in der Familie aussieht.
Ja, dadurch, wird das gefeiert? Ja, Ostern Geburtstag hatte, wurde Ostern immer gefeiert. Also bei uns war Ostern ganz groß geschrieben. Es gab immer Osterverstecken. Mein
Aber
Onkel.
Dieses Jahr ist Ostern im März und du hast am 12. April Geburtstag. Ja. Ist das so eine Streuung bei Ostern? Also ist das so weit voneinander entfernt?
Mir ist dann auch tatsächlich dieses Jahr erst so extrem aufgefallen.
Ist doch verrückt.
Ja.
Weihnachten ist immer
Weil
am selben Tag.
Weil eine Freundin von mir hat in unserer Gruppe geschrieben, über Ostern mache ich die und die Party, wer ist von euch dabei? Und ich dachte so, stimmt, über Ostern habe ich Geburtstag, über meinen Geburtstag fliegen wir nach New York, dann bin ich nicht da. Und jetzt habe ich letzte Tage gemerkt, fuck.
Ach, du wärst ja doch da.
Ich bin ja doch da. Boah. So, Ostern ist dieses Mal im März. Ja, crazy. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Ostern bei uns immer ein Ding gewesen, bis vor ganz vielen Jahren zurück, ne? Also wo ich noch kleiner war, weil wie gesagt, ich da mal Geburtstag hatte. Mein Cousin, meine Cousine kam immer zu uns, mein Onkel hat tatsächlich immer Ostereier versteckt und hat sich als Osterhasen ausgegeben. Also beziehungsweise meine Familie hat uns
Welcher Onkel?
Verarscht.
Lass mich raten. Joachim.
Ja. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an Onkel Joachim.
Onkel, ja. Und der hat das immer gerne gemacht, ja, uns verarschen und Geschichten erzählen über den Osterhasen.
Das kann ich mir
und
vorstellen.
Wir mussten im Wohnzimmer die Jalousien runtermachen, also die Rollladen.
Mhm.
Und dann waren wir im Dunkeln und ich weiß noch, mein Cousin und ich, gibt es auch noch ein Foto, wie wir beide mit unseren kleinen Pyjamas, er hatte so einen babyblauen, ich so einen rosafarbenen, auf dem Sofa waren und wieder so zwei kleine Osterhäschen gewartet haben, dass der wirkliche Osterhase da war und die Eier verteilt haben. Und dass mein Onkel dann reinkam und gesagt hat, so, der Osterhase war da, ihr könnt jetzt suchen. Und wir haben tatsächlich irgendwann, je älter wir wurden, tatsächlich immer gesucht. Wir haben das ganze Haus abgesucht nach dem Osterhasen, um dann auf die Schliche zu kommen, um den hinterher zu spionieren, um zu gucken, warum haben wir den noch nie gesehen? Warum? Warum? Wo ist dieser Osterhase? Und dann irgendwann, wirklich, da war der Traum vorbei. Ich kann dir gar nicht sagen, wie alt wir waren. Auf jeden Fall standen wir dann alle.
Ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt 4 Jahre her.
Standen wir dann alle
in der Treppe mal so,
noch im früheren,
Onkel Joachim?
Ja, im früheren
Onkel Joachim, bist du's?
Schlafzimmer von meinem Onkel im Elternhaus von meiner Oma, ne, im Familienhaus, standen da oben, wollten gucken, ob wir da irgendwas finden, haben das Fenster aufgemacht, standen auf dem ganz, ganz kleinen Balkon und haben gesehen, wie Onkel Joachim
die alte Sau
die Ostereier versteckt hat. Und dann war wirklich so ein Traum geplatzt. Du kannst dir halt nicht vorstellen, wir haben wirklich geweint. Und
dann hat er auch noch gesagt, der Osas ist krank, Onkel Joachim musste ihn vertreten.
Genau, und dann kam irgendwie so eine Story und dann haben wir die aber auch nicht mehr geschluckt. Dann war es vorbei. Und dann hat er sich kaputt gelacht und meinte so,
wahrscheinlich schon, schon 16 Eierlikör drin.
Ja, wirklich. Ja. Also war lustig, aber wir waren nicht so traurig. Am Anfang geweint und danach fanden wir es auch witzig.
Du hast ja zum Beispiel noch sehr junge Cousinen und Cousins auf der Seite, ne? Also deine, deine Familie mütterlicherseits.
Ja.
Da sind ja viele Cousins, Cousinen. Wie alt sind die jetzt so?
Boah,
sechs, sieben, ein paar. Manche sind jetzt so 14, 15.
Ja, manche sind noch so 5, 6.
Machen die das denn für die noch bei deiner Oma zum Beispiel?
Ja.
Ja, ne?
Mhm.
Ja. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, dass bei uns früher war Ostern immer großes Ding bei meinem Opa. Ich habe ja auf mütterlicher Seite, also mein Opa mütterlicherseits, meine Mutter hat 5 Geschwister, ja, 4 Schwestern, ein Bruder, genau. Dementsprechend auch viele Enkelkinder. Ich habe da so 10 Cousinen, Cousins, glaube ich. Oder habe 10 Cousinen und Cousins. Und da wurde echt für alle versteckt, aber nicht einfach nur Eier, sondern noch so verschiedene Schokoladensachen. Und es war halt immer lustig, weil es so voll abgekartetes Spiel. Du wusstest genau, mein Opa hatte einen großen Garten, bis nicht 11-mal der Schoko-Osterhase, 11-mal das bunte Osterei, 11-mal der, weiß ich nicht, Marienkäfer aus Schokolade, 11-mal der dies. Du wusstest, alles ist genau 11-mal da, weil natürlich jeder gleich behandelt wird. Und immer an Ostern konntest du fest mitrechnen, hat jedes Enkelkind noch einen Kinogutschein bekommen. So. Über 10 Euro. Da könntest du heute hier in Köln im Mediamarkt noch nicht mal ein Ticket für kaufen wahrscheinlich. Aber damals warst du der King, da konntest du eine Kinokarte für 5 Euro plus Cola und Popcorn kaufen.
Ich meine, 10 Jahre kenne ich jetzt deine Familie schon und war auf vielen
Familienfesten. Hast du dann irgendwie Bärenbrüder angeguckt oder so.
Aber wenn ich dann so mitbekommen habe, dein Opa hat wirklich bis auch über 18, seit ihr über 18 wart und ihr wart schon 20 und ich weiß nicht wie alt, euch jedes Weihnachten und so immer noch alle einzelnen Umschlag gegeben mit
Geld. Ja, Gott sei Dank. Da habe ich fest mit gerechnet. Also bis zu einem gewissen Alter musste das leider immer direkt aufs Konto gebracht werden.
Dann war mit 18 vorbei.
Und ich musste leider, so bis ich 16, 17 war, alles immer aufs Führerscheinkonto bringen. Das war verpflichtend. Haben meine Eltern mir den Umschlag sofort wieder abgenommen. Aber später war der Führerschein ja bezahlt. Und wenn du dann an Weihnachten von Opa, ja meistens kann ich ja sagen, 50 Euro bekommen an Weihnachten.
Das ist so krass. Und wie viele Cousinen und Cousins? Und jeder hat das bekommen, ne? Das fand ich jedes Mal so krass.
Einmal im Jahr zu Weihnachten und einmal im Jahr zum Geburtstag. So, Opa ging es nicht schlecht.
Ja, das ist trotzdem viel.
Ja, natürlich ist das viel. Vor allem, wenn du 18 bist, sind 50 Euro ja nochmal mehr wert, als wenn du später, also als wenn du älter bist und selber dein Geld verdienst. War mega geil, weil wir sind ja an Weihnachten oder auch teilweise an Ostern, nachdem wir dann bei meinem Opa waren, da gab es dann immer lecker was zu essen, ein bisschen was zu trinken, sind wir ja oft mit ein paar Cousinen, Cousins, die schon älter waren, noch in die Stadt gegangen.
Mhm.
Jeder bewaffnet mit 50 Euro, ja, das waren richtig geile Abende, ja, klar.
Boah, wie viele Süßigkeiten-Tüten mal für 50 Euro vor, oder D-Mark.
Genau, Süßigkeiten-Tüten haben wir geholt, wollte ich sagen. 50
Euro.
Boah, wenn ich darüber sind wir in die Kneipe gegangen und haben uns da eine richtig große Süßigkeiten-Tüte geholt.
Für 2 Euro hat man früher noch so eine riesengroße Süßigkeiten-Tüte. Hat man eine Woche dran gegessen,
hieß
du heute, also D-Mark, heute 2 Euro, hast du 3 Teile drin.
Du kleine Nostalgikerin, ey. Was wolltest du jetzt damit sagen? Die Inflation, heute kann ich mir gar keine Süßigkeiten mehr holen.
Ja, aber früher, weißt du das noch, dass früher einfach irgendwie so Süßigkeiten dann 2 Cent gekostet haben für in die Tüte rein?
Ja, klar.
Und die großen, weiß ich noch, großen roten Melonenkaugummis, die haben dann 10 Cent
gekostet. Was war deine Go-To-Süßigkeit?
Esspapier. Hat sich bis heute nicht geändert.
Ernsthaft?
Ja.
So ein langweiliges Scheißzeug.
Ja.
Weil ich bis heute nicht verstehe, warum man sich Esspapier. Weil das ist ja so langweilig.
Das war mein Go-To und ist bis heute so geblieben.
Du bist so ein
Psycho. Dass sogar deine Familie auf Familienfesten mir jetzt Esspapier mitbringt.
Das war richtig süß. Das, das war vor kurzem erst.
Das ist richtig
süß. Die Tochter meiner Cousine, die ihr Esspapier mitgebracht.
Oh mein Gott, habe ich da gefeiert. Da habe ich mich so, da habe ich mich wirklich integriert gefühlt, hoch 100. Da habe ich gedacht, ich bin jetzt, wenn nicht vorher schon, dann bin ich jetzt angekommen.
Ich war auch da, saß du da am Kindertisch mit den Kleinen und ich habe rübergeguckt vom Kaffeetisch der Erwachsenen und habe gesagt, ach meine Kleinen, guck mal, die werden so schnell alt.
Geil. Ja, aber hast du Familienfeste allgemein so traditionelle?
Ich wollte gerade noch sagen, also Esspapier, sonst nichts, deine Favorite-Süßigkeit?
Boah, da muss ich jetzt mal ganz kurz überlegen.
Wir haben zum Beispiel, kann ich ja in der Zeit mal erzählen.
Diese Smileys.
Diese Smileys?
Diese Smileys.
Ach jo, boah, die immer am Gaumen geklebt haben.
Ja, wo diese die Blombe rausgezogen hast.
Genau, die gar nicht, eine Blombe als Siebenjähriger. Wenn du als Siebenjähriger eine Blombe hast, hast du andere Probleme. Ne, wir haben früher jeden Tag im Sommer Kratzeis gegessen.
Oh, ich auch.
Haben meine Eltern damit wahnsinnig gemacht. Ich weiß nicht, ob man das deutschlandweit kennt. Kratzeis mit diesen kleinen Plastiklöffeln, die immer abgebrochen sind.
Oh mein
Horror.
Gott. Weiterführende Schule, 5., 6., 7. Klasse. Dann muss ich ja leider abgehen.
Da können wir auch noch mal drüber
reden. Wenn ich im Bus gefahren bin, jedes Mal am Busbahnhof in Bocholt, nach der Schule, erstmal im Bustreff rein, Kratzeis geholt, hat mich im Bus gesetzt und wir saßen alle im Bus am Kratzen. Bis auf den Weg nach Hause.
Meine Eltern müssen ja lang. Wahnsinnig geworden sein, wenn ich das jetzt auch mir vorstelle,
und
das
auch
zu hören
ist,
gerade.
So, dass die Zunge immer
blau, war. Grün, natürlich Zucker ohne Ende, alles künstlich. Ey, und dann kratz.
Aber immer, hattest du auch früher diese Wonderballs, diese großen Bälle, wo du gelutscht hast, gelutscht, geleckt, bis da irgendwann so ein Kaugummi ankam, 80 Schichten.
Vor allem,
Schichten.
Hast du ja gar nicht am Stück essen können.
Die
musstest du ja zur Seite legen.
In so eine Schublade gepackt und irgendwann nach einer Woche, ich habe ja noch so ein Wonderball, hast weitergeleckt. 8 Staubschichten
sich,
drauf.
Dann wundert man sich, warum man die Grippe bekommen hat.
Ja, dann wundert man sich, warum man Herpes infiziert ist. Ey, ohne Witz, ey. Mein Gott.
Geil.
Aber sonst so traditionelle Feste habt ihr immer gefeiert in der Familie?
Hat sich tatsächlich verändert. Mein Opa ist ja vor ein paar Jahren schon verstorben. Mhm. Das war wirklich halt so der Treffpunkt. Ne? Der hat noch bis zum Schluss in dem Elternhaus meiner Mutter halt gelebt, also in dem Familienhaus, wie du gerade sagtest, in Bollwerk. Bollwerk-Kerstel, ist auch egal. Auf jeden Fall sind da immer alle hingekommen an Weihnachten und auch an Ostern. Und das war eigentlich immer total cool. Weil dann wirklich alle haben zusammen gegessen, alle Cousinen, Cousins haben
sich. Du hast auch eine riesen Family, ne?
Mindestens zweimal im Jahr gesehen. Die meisten sind ja auch in Bocholt oder in der Nähe. War schon immer cool. Hat man leider nicht so in der Intensität aufrechterhalten können. Wir treffen uns schon immer noch, auch an Weihnachten meistens, am ersten Weihnachtstag. Ja,
aber der Mittelpunkt fällt weg, wo man sich trifft, ne?
Ja, genau, der Mittelpunkt. Und dann ist dann auch reihum, dann ist man mal bei einem Onkel, mal bei einer Tante. Und das war früher halt für uns Kinder so das feststehende Ding.
Ja.
Mein Opa hat ja auch auf derselben Straße gewohnt, wie wir, also in unserem Elternhaus groß geworden sind. Das war einfach geil. Der hat ein Riesenhaus gehabt, einen Riesengarten. Das war wirklich zum Aufwachsen so kindheitstechnisch schon nice.
Boah, Opa Paul. Mein Opa hieß ja auch Paul. Deiner auch. Und das ist so geil. Habe ich die Story schon mal erzählt mit meinem Namen?
Mit deinem Namen, den er dir gegeben hat?
Ey, ich
mir hast
so,
du die erzählt, ich war ja dabei.
Das so geil, weil, na, ich meinte jetzt hier, wir haben da letztens noch alle drüber gesprochen, wie geil diese Situation von Opa Paul war, weil mein Name ist ja auch für ältere Menschen ein bisschen schwierig. Justine, Justine, meine Oma sagt zum Beispiel immer gerne Justine, ne? Und Opa Paul war
deine
so...
Deine Oma sagt immer Joachim, Jürgen...
Chantal, Loredana.
Roswitha, Jassin, Jassin, hör mal elfkeste Sahne aus der Küche.
Aber Opa Paul
war so... Ja, tschüss.
Weißt du, hat mich jetzt auch nicht so oft gesehen. Und dann war ja so, deine Ex-Freundin hieß ja Christine. Da hieß ich ja am Anfang dann immer, ach Christine, Justine. Aber ey, Opa Paul, alles gut.
Kurz Stille im Wohnzimmer, alle haben den Atem angehalten.
Ja, und dann irgendwann hat Opa Paul sich gedacht, weißt du was, das geht mir so auf den Sack. Und er so, weißt du was, du heißt jetzt Kevin.
So,
das ist einfacher, das kann ich mir merken. Und das Lustigste war ja, weil wir haben mal darüber gesprochen bei deinem Opa, dass er sich das gemerkt hat. Das war irgendwann mal so random, dass ich gesagt habe, in der Schule hat mein Lehrer mich immer Kevin genannt, weil Justin und Kevin waren die auf Platz 1 der assigsten Namen in Deutschland.
Ja, und dann haben wieder alle den Atem angehalten, weil meine Ex-Freundin, die davor hieß ja auch Kevin.
Du bist so ein Arsch, wirklich.
Spaß.
Und jetzt bin ich nämlich wieder raus. Danke.
Kevin waren die assigsten Namen vorher. Ihr habt euch darüber lustig gemacht.
Genau. Und dadurch, dass viele Lehrerinnen von mir auch meinen Namen nicht aussprechen konnten, haben die mich auch Kevin genannt. Und dann habe ich irgendwann mal so gesagt und dein Opa hat irgendwann beschlossen, oh, das stimmt, da war ja was. Und dann kam so aus dem Nichts, was schon Jahre her war, so, ab heute heißt du einfach Kevin. Und dann hat er mich jedes Mal, wenn ich die Tür reinkam, gesagt, ach Kevin, schön, dass du da bist. Einfach nur Gold wert, wirklich.
So war er, Opa. Das war seine Art, dir zu zeigen, dass er dich nicht mochte. Naja. Einfach so ganz disrespectful. Einfach nicht beim Namen nennen. So. Wie hieß du nochmal? Ach ja. Nein, Opa hat dich sehr gemocht.
Weil ich übrigens richtig lustig finde. Ich habe gestern bei meiner Umfrage, was ihr glaubt, welcher Name es bei uns wird, kam ein paar Nachrichten rein, so, ich könnte verstehen, wenn du deinen Namen behältst, weil wegen deinem Vater hieß er bestimmt auch Schlüter.
Der hieß ja bestimmt auch Justine.
Ja, nee, der hatte einen ganz anderen Namen. Meine Eltern waren nämlich gar nicht verheiratet.
Genau, du hast ja den Namen deiner Mutter. Ja.
Genau, mein Papa hieß nämlich Bennett mit Nachnamen. Hatte
das
aber
war sein
auch
Künstlername.
Noch, genau, er hatte einen Künstlernamen, der hieß Chris Bennett, weil mein Papa war, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon jemals erzählt habe, also Musiker, Schlagersänger und Musikproduzent.
Später Musikproduzent.
Genau. Ja. Und hieß Chris Bennett und sein richtiger Name war Ralf Lehmann und er hatte tatsächlich immer früher zwei Ausweise. Früher gab es noch so einen Künstlerausweis und der normale Ausweis und dann wurde alles zusammengetan und dann hieß er auf seinem Ausweis Ralf Lehmann Chris Bennett. Mm-mm. Nein, beim Ralf ersten Chris Mal. Lehmann beim Bennett. Ersten Mal. Und beim zweiten Mal, soweit ich weiß, wurde das geändert zu Ralf Chris Lehmann Bennett.
Genau.
Also,
Ralf Lehmann hieß er also eigentlich.
Genau. Aber der hat sich nie
Ralf Andersherum Lehmann genannt. Andersherum hätte ich lustiger gefunden, weil ich finde so der Name Chris Ralf.
Ja, genau. Aber der hat sich nie irgendwo als Ralf Lehmann vorgestellt. Das war wirklich nur in der Familie und sonst nirgendwo hieß der Ralf. Und wenn ihn irgendjemand Ralf genannt hat, hat der immer große Augen gemacht. So, hä? Wett?
Ja, das durften auch nur seine Eltern, ne? Also deine Oma.
Ja, nur die.
Oma Ralfi, Waltraut.
Ralle. Der hieß immer der Rallemann, der alles kann, weil mein Papa war wirklich ein Alleskönner.
Der Rallemann, der alles kann.
Ja. Wirklich, der konnte wirklich alles. Nun gut, wo ich aber eigentlich hinaus wollte, war, dass ich tatsächlich alle besonderen traditionellen Feste immer bei meiner Mama verbracht habe. Ob Weihnachten, Ostern. Und
ja auch immer noch tust. Also wir feiern ja Weihnachten zum Beispiel immer noch getrennt voneinander.
Genau, außer Silvester. Silvester durfte ich dann immer, es bin Weihnachten bei meiner Mama geblieben und dann direkt am zweiten Weihnachtstag rüber zu meinem Papa und habe da dann mit dem Silvester gefeiert.
Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Klar, deine Eltern haben ja in Trennung gelebt.
Genau.
Und dein Vater ja im Saarland.
Ich muss sagen, als Trennungskind immer schwierig, weil irgendwie wolltest du dann auch mal Weihnachten bei deinem Papa verbringen. Aber dadurch, dass mein Papa eine neue Familie hatte und meine Mama alleine war, willst du deine Mama ja auch nicht alleine lassen. Deswegen haben wir uns dann so entschieden und ich war tatsächlich die gesamten Ferien, immer wenn wir Ferien hatten, bei meinem Papa, 6 Wochen Sommerferien.
Ja, jetzt kommt ja auch noch die räumliche Entfernung dazu, ne? Also war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, du bist dann abends bis 8 Uhr mit Mama und dann gehst du noch rüber und sagst
deinem Papa. Mein Papa hat ja im Saarland gelebt.
Genau, das war ja mal eben 3 Stunden oder so, was fährt man bis dahin?
Und ich bin ja auf Mamas Seite aus Einzelkind, ne? Mhm. Also ich hatte ja mein gefühltes Einzelkindleben, was ich ja auch immer wollte.
Correct. Ja.
Weil ich ja immer gesagt habe, meine Mama hat mich immer gefragt, und willst du noch ein Geschwisterchen? Und ich habe immer gesagt, nein.
Okay.
Aber auch gesagt, ich war immer echt schwierig, wenn ich mit Leuten gespielt habe oder mit irgendwelchen Kindern gespielt habe, ich konnte nicht gut mein Spielzeug teilen.
Ja, das hat sich ja bis heute nicht geändert.
Ich konnte echt schlecht teilen, aber ich konnte gut mit Freunden spielen, so war das nicht, aber teilen war immer schwierig und deswegen war ich auch immer froh, dass ich alles für mich hatte. Aber wenn ich bei meinem Papa war, hatte ich meine Geschwister. Der mein Paar, aber nicht alle.
Gott sei Dank, die haben ja auch nicht alle da gelebt.
Genau, die auch nicht alle da gelebt. Zumindest, ich kannte ja noch nicht mal alle. Ich wusste ja bis zu einem gewissen Punkt noch nicht mal, wie viele Geschwister ich wirklich habe.
Basically hat doch die meiste Zeit lang nur dein einer Bruder bei deinem Vater gelebt.
Genau.
Bis dann irgendwann deine Schwester noch kam, aber die ist ja auch jünger.
Ja, 2000er Jahrgang. Gestört einfach, 2000er Jahrgang.
Dein Bruder.
Ja, Finn, mit dem bin ich.
Deine Schwester ist?
Boah, da fragst du mich jetzt, was meine Schwester müsste jetzt 11 sein, 10, 11.
Ja, stimmt.
Emma. Aber Finn, mit dem bin ich aufgewachsen, bei dem habe ich alles mitbekommen.
Ist die, warte, ich stehe gerade auf dem Schlauch, ist die geboren, als wir schon zusammen waren? Oder vorher?
Boah.
Hoffentlich hört ihr nicht den Podcast hier. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Naja, egal, dein Bruder zumindest, den hast du gesehen.
Genau, bei dem war ich komplett dabei, von vorne bis hinten. Nur nicht bei der Zeugung, klar. Hätte vielleicht aber auch sein können, dass ich das irgendwie mitgekriegt habe. Ganz gut.
Ach so, dass du im Nachbarzimmer warst, meinst du?
Genau. Also wenn ich hier mein Leben öffentlich machen würde, Leute, also ich sage ja immer wieder, ich könnte Bände schreiben. Bände über das Leben bei meinem Vater. Aber ja, wo war ich stehen geblieben? Auf jeden Fall habe ich dann immer meine Geschwister gesehen, beziehungsweise meinen Bruder, Finn. Und irgendwann dann mal meine kleine Schwester. Ansonsten habe ich ja, wir sind insgesamt 6 Kinder, tada, von 6 verschiedenen Frauen. Hm. Patchwork Family at its best. Nur, dass wir irgendwie nicht alle so krass Kontakt hatten und ich auch irgendwann mal durch Zufall, als ich mal in irgendwelchen Schränken was gesucht habe, mal so ein Foto gefunden habe, wo mein Papa mit einem anderen Baby drauf war und ich gedacht habe zu meiner Mama, wer ist das? Und dann so, das erklärt dir jetzt mal deinen Vater. Ja, und dann kam so nach und nach raus, du hast auch noch andere Geschwister, tada, herzlichen Glückwunsch. Weird. Ganz wilde Phase, ganz verrückt, wenn du auf einmal checkst, wie, es gibt nicht nur meinen Bruder und mich und es
Boah,
gibt
der
noch
harte
andere
Kontrast,
Kinder.
Wenn du auch bei deiner Mutter voll gerne Einzelkind warst, wie hast du dann deinen Bruder akzeptiert?
Boah, wirklich?
Die anderen hast du ja
ich
nicht regelmäßig
Bruder,
gesehen,
Finn,
die haben ja auch nicht bei deinem Vater gewohnt.
Aber als rauskam, dass mein Papa heiratet und dass mein Papa, dass die Frau schwanger ist und ich ein Geschwisterchen bekomme und ich nicht mehr der Lebensmittelpunkt bin. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht mal, dass ich bis dato nicht Einzelkind bin, sondern es eigentlich schon vor mir schon andere Kinder gab, von denen ich nichts wusste, ist für mich eine kleine Welt zusammengebrochen. Das war so, oh mein Gott, vielleicht wo andere Kinder sich freuen, war ich sehr, sehr traurig. Aber als es dann soweit war, mein Bruder war da, große Liebe. Wir waren unzertrennlich.
Ja.
Also wirklich große Liebe.
Also ich glaube, ist so im Laufe der Zeit auch mehr geworden.
Ich habe den geärgert, wo man den nur ärgern kann.
Kann ich mir vorstellen, kenne ich ja auch von dir. Finn, das meint die nicht so, das ist nur Ausdruck ihrer Liebe. Die kann das anders nicht ausdrücken. Die ärgert,
ja,
erschreckt.
Aber
du musst das, glaube ich, mal kurz einordnen. Also ich weiß ja Bescheid, aber ich glaube, das ist relativ schwer, da zu folgen. Also 6 Kinder von 6 verschiedenen Frauen, was deinen Vater angeht. Eins davon bist du. Wie viele ältere Geschwister hast du auf der Seite?
Ich würde jetzt sagen, ich bin die goldene Mitte, aber bei 6 ist es schwierig.
Richtig.
Also, ich habe ja Emma, die ist jetzt um die 11 Jahre alt.
Irgendwo zwischen 7 und 17.
Ja, das ist, wenn ich das jetzt komplett
ausführen
würde,
wie viele ältere Geschwister
würde,
hast du? Antworte auf die Frage.
Ja. Dann haben wir Finn, der ist 23.
Auch
dann
jünger.
Dann kommt Leon, ich weiß leider nicht, wie alt er ist.
So ungefähr
den
wie du oder etwas jünger?
Zweimal in meinem Leben gesehen, nie wieder. Der müsste jünger als ich sein. Dann komme ich. Dann kommt Phil. Der ist über 30, vielleicht schon 35 oder so. Und dann kommt David, den ich aber auch noch nie gesehen habe.
Der ist noch älter als Phil?
Der ist noch viel älter als Phil, ja.
Der müsste jetzt kurz vor der Rente
sein. Also der kennt keinen von uns und keiner von uns kennt ihn.
Okay, krass.
Seine Mutter habe ich auf der Beerdigung von meinem Vater kennengelernt.
Boah, krank.
Ja.
Ja, wilder Kontrast auf jeden Fall.
Ja.
Aber auf deiner Mutterseite, also die meiste Zeit im Jahr, warst du mehr oder weniger Einzelkind. Man hört ja auch schon raus, du hast ja nicht zu all deinen Geschwistern Kontakt.
Nee.
Du hast eigentlich nur also den regelmäßigsten Kontakt zu deinem Bruder Finn. Und dann sporadischen Kontakt, weil auch ein riesen Altersunterschied zu Emma, also zu dem letzten Kind deines Vaters, von dem man weiß.
Ja, genau. Als ich wusste, dass ich noch andere Geschwister habe, habe ich auch den Kontakt gesucht. Aber es ist ja auch nicht immer gegeben, dass die gegenüberliegende Seite den Kontakt möchte, ne? Und so.
Ja.
Ist halt
ja,
schade,
gerade jetzt, wo dein Vater nicht mehr da ist, fehlt ja auch so ein bisschen der Vermittler, ne? Also der Vermittlungspunkt, sag ich mal.
Ja, also ich muss auch sagen, dadurch, dass jetzt, wo mein Papa nicht mehr da ist, bricht ein bisschen die Familie auf der Seite auch zusammen.
Ja, absolut.
Also das ist irgendwie ganz schwierig, ganz schlimm, ganz traurig auch, dass der Kontakt irgendwie nicht mehr so da ist und dass man weiß auch gar nicht genau, warum, wieso, weshalb. Es ist nicht so, jeder lebt jetzt so sein Leben und man ist so selten da, sondern es ist auch ganz schwierig geworden.
Aber es fehlen in mancher Hinsicht einfach so die Ankerperson oder die Mittelpunktspersonen. Also die, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Wie ich vorhin auch sagte, dass zum Beispiel die Familienfeste auf der einen Seite meiner Familie nicht mehr so regelmäßig und nicht mehr so verbindlich weitergeführt werden, einfach dadurch, dass mein Opa als Familienoberhaupt, der wirklich war, also das war wirklich so ein Patriarch, wäre jetzt zu negativ ausgedrückt, aber der war wirklich so ein Häuptling, so ein Familienoberhaupt, wie man sich das vorstellt, und hat dann auch immer zu sich eingeladen und so, und dementsprechend war das gesetzt. So, erster Weihnachtstag, wenn du Zeit hattest und das irgendwie einrichten konntest, warst du da. So, das war vollkommen selbstverständlich. Da stand auch gar nicht zur Debatte, dass man mal woanders feiert oder so. Und irgendwann später verliert sich das dann so ein bisschen. Abgesehen davon geht die Zeit ja auch weiter. Also so, ich habe jetzt auf der Seite relativ wenig Cousins, Cousinen, die schon irgendwie verheiratet sind oder eigene Kinder haben. Tatsächlich nur eins bislang. Und jetzt gründen sich aber nach und nach auch Familien, sodass sich diese Sachen dann einfach verlagern. Sodass dann auch diese Weihnachtstraditionen sich ja irgendwann verändern. Dann feierst du irgendwann nicht mehr mit deiner Elterngeneration, mit deiner Familie, sondern halt irgendwann vielleicht mit deiner eigenen Familie oder in anderen Gruppen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen einfach der Lauf der Dinge, aber sehr stark auch davon abhängig, dass einzelne Personen da sind, die dazu zusammenhalten oder eben auch nicht.
Ja, also wir hatten noch nie diesen krassen Familienzusammenhalt auf der Seite von meinem Papa, auch mit meiner Patentante, mit den ganzen Cousins und Cousinen. Ich habe die früher natürlich öfter gesehen.
Ja, weil er da auch dann irgendwann
aber da haben sich Zerwürfnisse auch
vorlagen
viele
und so, ne?
Zerstritten.
Genau.
Ich war halt öfter bei meiner Oma, ne? Klar, Oma und Opa auf jeden Fall.
Ja.
Aber sonst den
Waldraut
Rest
und Siegfried
sehe ich einmal in 3-4 Jahren. Leider, voll schade. Aber ja, irgendwie ist das so. Und
ist wie das, muss man auch akzeptieren ein Stück weit. Zumal du ja auch nicht diejenige bist, die jetzt da aktiv darauf einwirkt, dass es sich ändert. Also zu deinem Bruder versuchst du bestmöglich Kontakt zu halten und relativ häufig. Und ich glaube, ihr habt auch ein recht intensives Verhältnis halt durch die ganzen Geschehnisse auch, die euch verbinden und so. Das hat euch, glaube ich, ein bisschen noch näher zusammengeführt, auf jeden Fall. Ja. Aber ja, da muss man selber für sich entscheiden, ob man sagt, man geht das nochmal an oder eben auch nicht. Mhm. Wenn du jetzt daran so zurückdenkst, wie du groß geworden bist im Hinblick auf Geschwister, würdest du sagen, das ist was, was du für deine Kinder oder für dein Kind dann auch wollen würdest? Also sagst du, so wie du groß geworden
dass
bist,
super. Dass du noch Kinder mit anderen Frauen
hast? Ich frage ja nur. Ja. Ist ja nur ein Gedankenexperiment.
Ich habe ja immer zu dir gesagt, 2 nicht. Bekommst du von mir, denn wenn du mehr willst, den Rest musst du dir woanders.
Genau, ich habe gesagt, ich möchte 4 Kinder, aber ich habe ja auch nicht gesagt, nur mit dir. Nein, Spaß. Spaß. Es ist doch alles nur Spaß.
Würde ich jetzt sagen, wie meine Kindheit war?
Ich wollte eher darauf hinaus, ob du sagst, dass du als Einzelkind groß geworden bist, auf deiner, also bei deiner Mutter als Einzelkind groß geworden bist, war das für dich super oder hättest du dir jetzt rückblickend doch lieber noch Geschwister gewünscht, die täglich mit dir leben?
Nee, ich fand das schon wirklich, also für mich war das am Ende des Tages wirklich wie ein Jackpot, wie so ein Sechser im Lotto, weil ich war zu Hause, war ich Einzelkind, hatte alles das, was ich alleine hatte. Und in den Ferien hatte ich meine Geschwister und habe alles geteilt. Und wenn ich wieder nach Hause war, habe ich meine Geschwister nicht mehr gehabt. Also, wenn die nervig waren, waren sie weg. So.
Ja.
Und wenn ich so wollte, waren sie da. Also, das war die beste Konstellation. Ja. Es gab halt auch dann nie wirklich Streit, weil wenn man sich gesehen hat, hat man die beste Zeit miteinander gehabt. Na klar, gab es immer so Bruder-Schwester-Raufereien, so, ne? Ja. Aber sonst, es gab nie so Bruder-Schwester-Krieg.
Das ist ja so, wie wir das auch schon mal festgestellt hatten, auch in der Beziehung. So diese künstliche Verknappung, wenn du halt jetzt zu deinen Geschwistern so eine Art Fernbeziehung führst und du siehst sie halt nicht so oft, dann ist die Zeit, die man sich sieht, natürlich viel kostbarer und wird auch viel mehr gewertschätzt. Ne? Deswegen, ist ja völlig logisch.
Ich glaube, auch für meine Mama war das voll schwierig, weil ich habe ja bei meiner Mama gelebt und die hat sich mit allem auseinandergesetzt. Die hatte mit mir alles durch und hier Streit und da Stress. Und mein Papa war ja quasi fernab. Und wenn er mich dann mal abgeholt hat, dann war ich halt so, es war der beste Papa auf Erden und die beste Zeit. Und meine Mama hat immer so alles abbekommen, weißt du?
Ich muss auch wirklich eine ganz, ganz, ganz große Lanze für deine Mutter mal brechen, so aus meiner Perspektive, dass die dann auch zugelassen hat, dass du frei von deren Vorgeschichte, also deine Mutter und dein Vater haben ja auch eine sehr bewegte, einfach eine sehr bewegte Vorgeschichte, lassen wir dabei, dass die trotzdem zugelassen hat, dass du frei davon und völlig ohne voreingenommen zu sein halt eine normale eigene Beziehung zu deinem Vater aufbauen kannst.
Ja, was aber auch schwierig war.
Muss man ihr, finde ich, extrem hoch anrechnen, weil ich glaube, es ist nicht einfach, gerade weil du ja auch bei deinem Vater ein anderes Leben gesehen hast und sicherlich auch immer völlig begeistert warst, ne? So dieses, der war selber Künstler, später Musikproduzent,
mega spannend, mega aufregend. Für mich war das Größte, wenn ich in der Schule war.
Und dann stell dir vor, du kommst dann nach Hause und erzählst, boah, bei Papa war wieder so und wir waren da und wir waren auf der Gala und auf dem Event
wirklich,
und wir haben den kennengelernt.
Ich kann mir nicht vorstellen, was das für mich war. Also ich bin in der Grundschule, auch weiterführende Schule, noch, wenn die Sommerferien vorbei waren oder so, selbst die Lehrer haben mich direkt gefragt, die erste Unterrichtsstunde, und Justine, wie waren die Ferien, was kannst du erzählen? Und ich war da so, ich war am Bodensee auf einer Gala, da habe ich dann No Angels getroffen. Ja. So war das, weil wir einfach überall waren. Wir waren überall, das war so crazy, was für Leute ich kennengelernt habe früher.
Ja. Und das war wie gesagt, Welt bei meinem Papa. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass deine Mutter das so dir ermöglicht hat und zugelassen hat. Die hätte doch einfach sagen können, so ey, der Mann will uns nicht oder will nicht hat seine Chance gehabt, aber sie halt nicht genutzt.
Ja.
War ja auch später dann nochmal Thema, will ich jetzt alles gar nicht zu sehr darauf eingehen. Auf jeden Fall große Props an deine Mom, dass sie das so zugelassen hat und dir das so ermöglicht hat und
das
dich da hat
krass,
deine eigene Beziehung zu deinem Vater führen lassen, auch der ganze Rest der Familie.
Ja, ich muss sagen, war nicht immer einfach, weil natürlich viele aus der Familie gesagt haben, ich verstehe nicht, warum du noch so einen Kontakt suchst und willst. Aber am Ende des Tages, ich bin in einem Zwiespalt, du bist ein Kind und hast die Chance zwischen einen Vater haben oder nicht haben.
Ja, so hat es deine Mutter ja auch gesehen.
Genau,
ja.
Und am Ende war mein Papa gut zu mir, vielleicht nicht immer, aber die meiste Zeit, weshalb ich bevorzugt habe, ich blende das alles aus, aber Hauptsache ich habe ihn.
Ist ja auch deine freie Entscheidung. Ich glaube,
klar,
du bereust nicht.
Mir haben es nicht viele leicht gemacht, weil viele in meinem Umfeld auch gesagt haben, du bist bescheuert.
Ja, aber so, du bereust ja nicht,
das gemacht zu haben. Auch deiner Mutter gegenüber.
Oder?
Nein, ich bereue es nicht, ja, auf gar keinen Fall. Aber trotzdem hast du natürlich manchmal Gewissensbisse und denkst dir so, wie kannst du deinen Vater so in den Himmel loben, wenn du darauf rückblickst, was der mit deiner Mutter gemacht hat.
Das waren aber wiederum eher andere. Deine Mutter selber hat ja gesagt, nein, das tut nichts zur Sache. So, ja. Für Jacine ist das ihr Papa und für mich ist das mein Ex-Mann. So, das sind zwei völlig unterschiedliche Ex-Freund. Ja, gut.
Partner.
Du hast ja recht.
Lange.
Ex-Freund, deswegen zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Ja.
Interessante.
Also ich könnte ausschweifen.
Interessante Art groß werden. Kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen.
Vielleicht kann ich noch irgendwann mehr erzählen, aber ich glaube, erstmal ist das überfordernd genug hier, die ganze Story, glaube ich.
Also ja, ich hoffe auch, dass man das überhaupt versteht. Du bist ja, was das Thema dein Vater angeht, relativ verschlossen, auch aus guten Gründen. Ich hoffe, dass man die Dinge, die du jetzt erzählt hast, einigermaßen verstehen und einordnen kann, ohne auch das große Ganze zu kennen.
Ja.
Klar, ich kenne es, war ja auch bei den meisten, bei den meisten Geschehnissen live dabei. Aber
kleine Zeit-Hint, wo meine Eltern sich kennengelernt haben, weißt du das?
Auch auf der Bocholder Kirmes vielleicht?
Nee, weißt du das? Habe ich jetzt schon mal erzählt?
Deine Mutter hatte doch mal so ein Café oder so eine Bar oder so?
Nee. Meine Mutter war auch Sängerin, tatsächlich.
Hm. Ja, stimmt.
Und die war auch in einer Band in Bocholt.
Du Pagadi, ich weiß nicht, ob ihr sie noch kennt.
Les Astres,
ja.
Die Bocholter, die es kennen. Die
kenne ich,
unsere Schützenfestband. Genau. Und die hat tatsächlich, in Bocholt gab es auch ein Tonstudio.
Mhm.
Und da hat die dann mal aufgenommen, Songs aufgenommen, mal im Tonstudio. Und mein Papa war zu dem Zeitpunkt auch in Bocholt.
Hausmeister in dem Tonstudio?
Auch in Bocholt, weil er auch da in dieses Tonstudio war. Und der kam ja gar nicht aus Bocholt.
Mhm.
Ne? Und war dann, wie der Zufall es wollte, auch zu dem Zeitpunkt im Studio. Und dann haben die sich beide im Tonstudio kennengelernt.
Oder zu dem Zeitpunkt gelebt, auch noch nicht im Saarland, ne?
Nee.
Zu dem Zeitpunkt in Wattenscheid oder da in der Nähe? Nee. Weil der kommt ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet.
Kann sein.
Wattenscheid.
Ich kann es dir nicht sagen, müsste ich meine Mama fragen.
Ja, okay.
Aber eine lustige Story, finde ich. Da sitzen die beide im Tonstudio und lernen sich kennen.
Ja, dass die beide Bühnenpersönlichkeiten sind, das kann man ja an dir ganz gut sehen. Also das ist ja irgendwie offensichtlich. Aber ja, spannend. Ein ganz anderer Weg zum Beispiel als bei mir. Ich habe ja so ein bisschen den Kleinstadt-Klassiker erlebt, so wie ich groß geworden bin. Ich habe, also meine Eltern waren bis vor kurzem halt zusammen, haben uns zumindest unsere ganze Kindheit lang zusammen großgezogen. Ich habe zwei Geschwister, einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Und ich kann mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie du aufgewachsen bist, weil für mich ist dieses Geschwister haben, war absolut selbstverständlich. Mein Bruder war ja logischerweise schon da, als ich zur Welt gekommen bin. Und ich bin 94 geboren, meine Schwester 96. Dementsprechend, bevor ich überhaupt verstanden habe, was um mich herum passiert, war meine Schwester auch schon da. Dementsprechend sind die beiden so selbstverständlich gewesen in meinem Leben schon immer. Wobei ich da sagen muss, so mit denen aufzuwachsen, wie gesagt, man hat nicht drüber nachgedacht. Es war einfach so, okay, die sind da. Also mein Bruder ist ja auch nur knapp 2 Jahre älter als ich. Dementsprechend haben wir auch viel immer zusammen gemacht und war so immer recht nah beieinander, auch vom Alter. Tatsächlich ist aber die Beziehung zu denen halt erst jetzt später, also wenn man so erwachsen wird, irgendwann auszieht, jetzt die nächsten Schritte geht, meine Schwester letztes Jahr geheiratet, wir heiraten dieses Jahr, mein Bruder mein Trauzeuge, ich durfte Trauzeuge sein bei meiner Schwester letztes Jahr. Also das sind so die Dinge, die uns jetzt nachträglich erst so, würde ich sagen, mehr zusammengeschweißt haben, beziehungsweise denken wir heute mehr darüber nach, wie verbunden wir eigentlich miteinander sind,
weil ihr auch als Geschwister. Älter seid, erwachsener werdet.
Ja, aber die Dinge, die uns eigentlich so enorm verbinden, die liegen eigentlich eher in unserer Kindheit. Will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, aber ist auch so die ganze Familie, so jede Familie hat ja ihre Geschichten und ihre Zeiten.
Jede Familie hat, glaube ich, sein Päckchen zu tragen.
Ja, auch so positive wie negative. Also jede Familie, glaube ich, hat so seine Highlight-Zeiten, schöne Urlaube, tolle Erlebnisse, gemeinsame Reisen, wie auch immer. Und jede Familie hat auch seine tiefen Phasen, wenn man Familienangehörige verloren hat, wenn man, weiß ich nicht, Krankheiten überwinden musste oder auch nicht überwunden hat und wie auch immer. Wie gesagt, will ich nicht zu detailliert drauf eingehen. Aber diese Sachen hat man damals nicht so krass wahrgenommen. Und heute, wenn man sich zurückerinnert, merkt man eigentlich, wie sehr man in der Zeit miteinander verbunden wurde. So durch gemeinsame Urlaube. Wir sind jeden Sommer 2-3 Wochen irgendwo im Campingurlaub gewesen. Da habe ich nur an meinen Bruder geklebt. Nur. So, da war nicht irgendwie, also klar haben wir auch neue Leute kennengelernt, aber dass man das immer so selbstverständlich ansieht, weswegen ich, wenn ich dich sehe als Einzelkind, mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn du nicht dieses Geschwister hast, was immer um dich herum ist. So, mein Bruder hat zu Hause gelebt, bis der auch 19 war oder 20. Das heißt, wir haben so wirklich, jetzt muss ich überlegen, bis 18, egal, wir haben auf jeden Fall so um die 18 Jahre auch zu Hause gelebt, mit meiner Schwester genauso, selbstverständlich. So, in einem Haushalt, Tür an Tür, über 15, 16, 17, 18 Jahre, kann ich mir nicht vorstellen, wie ich groß geworden wäre, wenn ich keine Geschwister hätte.
Ja, ich muss aber auch sagen, dass meine Mutter immer zu mir gesagt hat, dass ich, man konnte mich immer alleine lassen. Ich war immer ein sehr, sehr glückliches Kind, wenn ich auch alleine gespielt habe. Ich hatte nie diesen Drang danach oder irgendwas zu sagen, oh, jetzt möchte ich aber mit den anderen spielen. Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Outsider war, absolut gar nicht. Ich habe mich immer ganz oft mit anderen verabredet. Ich hatte auch nie Heimweh, gar nichts, habe aber auch nie Hausarrest oder irgendwas bekommen. Meine Mama war zwar streng, hat Regeln aufgezeigt, aber die war jetzt nie so, dass sie krasse Verbote gemacht hat oder so. Mhm. Und ich muss sagen, das so rückwirkend oder rückblickend war einfach so gut. Wirklich so gut. Und die hat mich einfach machen lassen, mir zwar meine Wege aufgezeigt und war in vielen Dingen sehr streng, aber allein schon, wie sie mir gezeigt hat, jetzt schweife ich gerade voll ab, aber egal, wie sie mir gezeigt hat, wie man mit Geld umgeht. Wir hatten wirklich immer sehr, 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 sehr wenig. Echt Limit, Limit, Limit. Kann man sich manchmal gar nicht vorstellen. Und an manchen Tagen wusste man nicht mehr, wo vorne und hinten ist und ob man den nächsten Monat überhaupt irgendwie schafft.
Kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, wenn man überlegt, dass deine Mutter einfach alleinerziehend war.
Ja, und
und ja auch nicht irgendwie dauernd durchgehend zu Hause bleiben konnte, sondern auch mit immer schon, also seit ich sie auch kenne, immer schon mit x Jobs
und sie, alles irgendwie zusammenhält. Man mag es kaum glauben, aber immer gesagt hat, das erzählt sie mir bis heute noch, immer wenn sie mit mir einkaufen war und ich habe irgendwas gesehen im Regal und habe ihr das gezeigt. Ich so, guck mal. Und dann hat meine Mama zu mir gesagt, ich würde dir das gerne kaufen, aber ich kann es gerade nicht. Aber vielleicht irgendwann mal. Und dass ich das immer wieder zurückgestellt habe, gesagt zu meiner Mama, sie im Arm genommen und gesagt, das ist nicht schlimm. Irgendwann mal. Ich brauche das jetzt nicht.
Ich dachte, jetzt kommt so, oh, jetzt ist hier gerade Notarzt.
Aber meine Mama hat gesagt,
ich dachte, du hättest ja gesagt, so, ist nicht schlimm, kriege ich nächste Woche von Papa. Boah. Richtig gemein.
Nein, aber meine Mama hat gesagt, das fand die richtig herzzerreißend, dass ich so viel Verständnis als kleines Kind aufgebracht habe dafür und nie so.
Ja, aber ist ja auch eine Sache
von. Ich kann mich auch nie daran erinnern, Erziehung, dass ich jemals Vorleben, ne? Was hatte, so, dass ich sagen kann, das hat mir gefehlt oder ich hätte auch gerne das wie andere oder klamottenmäßig. Gar nicht. Also, Mama, korrigier mich, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals gejammert habe, von wegen, das hätte ich aber auch gerne, weil andere und wie auch immer. Aber,
Ja, so viel zu dem Thema.
Was ich eigentlich sagen wollte, weiß ich schon gar nicht mehr.
Das ist jetzt ein kleiner Einblick in Erziehung gewesen, also wie deine Mutter dich erzogen hat und auch vorgelebt hat. Was ich auch gut finde, das stimmt auch tatsächlich, du hast eigentlich einen sehr gescheiten Umgang zu Geld oder eine sehr hohe Bodenständigkeit, sagt man, so was solche Dinge angeht. Ich habe
mein Leben lang alles gespart.
Natürlich hast du immer Träume, du bist ja so eine absolute Träumerin, also du willst auch immer alles so im Traum und ich kann damit manchmal nicht umgehen, weil ich denke, also bei dir ist es so, wenn du sagst, boah, ich möchte aber das auch mal gerne, dann heißt das ja nicht, dass das morgen kommen muss. Ja. Das ist das, was ich oft missverstehe, dass ich denke, boah, du willst jetzt alles. Will die das auch noch und jetzt will die das auch noch und so ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist halt so, dass du gerne Dinge erträumst oder mal visualisierst und dir vorstellst und das aber auch so als reine Gedanken behandeln kannst. Bei mir ist halt so, ich so als rationaler Typ, wenn ich sage, ich möchte das haben, dann ist das auch wirklich ein Wunsch. So, dann will ich auch wirklich daran arbeiten, dass es wahr wird. Und dir reicht manchmal schon die Vision oder der Gedanke. So.
Ja, der Gedanke daran ist für mich meistens schon
alles. Da unterscheiden wir uns.
Ob es dann am Ende extrem wirklich so kommt oder nicht, aber der Gedanke dahin, genauso wie ein Popstar zu werden.
Der reicht dir manchmal schon. Genau, dir reicht da manchmal der Gedanke. Und ich denke mir, also ich bin halt so drauf, wenn ich einen Gedanken äußere, dann steckt da was hinter und ich bin dann wirklich. Dann unternehme ich wirklich Sachen,
um dahin zu kommen. Du äußerst das auch erst, wenn du wirklich davon ausgehst, dass du wirklich dann auch demnächst erreichen könntest.
Genau, deswegen äußere ich zum Beispiel auch meistens nur realistische Sachen, was uns unterscheidet. Du äußerst auch oft
unrealistische Sachen. Aber glaubst du, jetzt mal so eine kleine Nebenfrage, glaubst du, dass so Geld einen viel verändert? Auch mich persönlich?
Sorry.
Alter.
Dass Geld dich verändert im Hinblick auf Charakter oder... Ja, weil dein Lebensumfeld hat es ja 100% geändert.
Du hast mich ja von A bis B jetzt, also in beiden Lebenssituationen kennengelernt.
Von A bis B. Du bist so ein Sprichwortkönig, wirklich. Von A bis Z.
Boah, Mann, von A bis Z. Du hast mich jetzt in beiden Kapiteln meines Lebens kennengelernt, quasi. Ich von meiner Seite aus würde sagen, ich kann immer noch mit Geld umgehen, aber ich bin jetzt bei vielen Dingen, dass ich eher dann so sage, ich warte nicht mehr darauf, weil ich immer auf alles gewartet habe, bis ich was zusammen hatte. Ich war zum Beispiel früher nie
super reich, was nicht der Fall ist.
Nein, davon, ich sage das ja gar nicht, aber ich verdiene jetzt mehr als vorher in meinem Job.
Ja, klar.
So, und ich kann mir jetzt mehr erlauben als vorher. Das will ich damit sagen. Und ich habe früher in meinem Job oder in meiner Ausbildung, wo ich wirklich jeden Monat trotz Geld minus 50 Euro auf dem Konto hatte und ich wusste, wie ich noch einkaufen gehen soll, ich bin nie mit Freunden in Urlaub gefahren. Nie. Meine ganze Ausbildungszeit lang nicht. Ich habe super viel sausen lassen, Kino sausen lassen. Auch wenn du irgendwie unterwegs warst, habe ich voll oft gesagt, nee, ich kann nicht. So, obwohl ich wusste, ich kann schon, aber ich habe kein Geld. Und du oft gesagt hast, du hast halt manchmal gecheckt und gesagt, so, komm, ich gebe dir das aus, aber du willst das ja auch nicht immer ausgeben lassen.
Ja, genau.
Und jetzt ist zum Beispiel so, dass ich dann auch so bei voll vielen Dingen, auch die unnötig sind, aber denke so, ich habe immer so viel gewartet, ich gönne mir das jetzt einfach.
Ja, aber du kannst dadurch auch die Wertschätzung aufbringen. Also ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe Ziele oder Wünsche oder so wie eine Wohnung hier sich so einzurichten, wie man es halt möchte und wirklich da halt einfach sich verwirklichen kann oder zu sagen, okay, ich mache jetzt den Urlaub, den ich mir schon immer erträumt habe oder so, kann man ja alles machen. Wichtig ist halt nur die Wertschätzung daran. Und ich glaube, wenn du halt anders groß geworden bist, wenn alles immer schon selbstverständlich war, dann fällt es dir schwerer, diese Wertschätzung aufzubringen, weil es halt einfach normal ist. So, wir sind Gott sei Dank, also wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, sind wir jedes Jahr in Urlaub gefahren. Mhm. So Campingurlaub, also jetzt kein Luxusurlaub oder so, aber schon 2 bis 3 Wochen im Jahr Campingurlaub war schon geil. Muss man auch überlegen, wir sind zu fünft gewesen. Ist auch, auch teuer, ist auch, muss auch erstmal die erlauben können oder ermöglichen können für deine Familie, sind teilweise in manchen Jahren auch noch in Skiurlaub gefahren im Winter, also mein Vater, mein Bruder und ich. Was ja nochmal, also Skiurlaub ist ja nochmal irgendwie eine Spur teurer, gerade dann mit Kids und muss für alle immer Ausrüstung etc. Mhm. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig enthaltsam leben müssen, aber auch trotzdem nicht alles für selbstverständlich genommen. Also ich weiß auch, dass ich wollte zum Beispiel mit 15 habe ich einen Mofa-Führerschein gemacht und wollte einen Roller haben. So, weil alle meine Freunde hatten Roller. Ich habe damals Fußball gespielt, irgendwie 10 Kilometer entfernt von zu Hause und sage, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich will jetzt einen Roller haben. Und da hat mein Vater gesagt, ja, kannst du haben. Schieße ich dir vor, musst du aber abzahlen.
Ich wollte gerade sagen, die meisten Leute sagen aber auch über dich, zum Beispiel Geschwister oder so, Benne, du konntest nie so wirklich mit Geld umgehen, weil alles, was du auf dem Konto hattest, war am Ende des Monats weg.
Ja, da muss ich korrigieren. Ich kann schon mit Geld umgehen, aber ich gebe alles aus. Also ich bin immer so, also ich gebe immer genauso viel aus, wie ich bekomme. Aber ich gebe auch immer genau das aus. Also egal, ob ich früher 100 Euro im Monat bekommen habe, Taschengeld, oder ob ich dann irgendwann mein Gehalt bekommen habe, am Ende des Monats ist alles weg. Das ist eigentlich bis heute nicht anders. Ich habe jetzt mittlerweile mal geschafft, ein bisschen was zur Seite zu legen, damit ich nicht irgendwann vor eine Wand laufe. Aber ja, also ich gucke halt, okay, wie viel kommt rein? Und immer natürlich in der positiven Annahme, dass es nicht weniger wird. Ja. Und dann gebe ich das aus. Also ich versuche alles mitzunehmen. Urlaube, ich bin auch früher in Skiurlaub gefahren, Sommerurlaub mit Jungs. Dann Kegeltour, voll Gas gegeben. Dann feiern gehen, jedes Wochenende, wenn es irgendwie geht. Also hat sich bis heute nicht geändert. Ich gebe eigentlich immer alles, was ich verdiene, aus, aber auch immer nur das, was ich verdiene. Und das ist so ein bisschen die Erziehung in meiner Familie gewesen. Okay, du kannst theoretisch alles haben, aber du musst es irgendwie mit Arbeit ausgleichen. Also du kannst das haben, was du halt mit Arbeit ausgleichen kannst.
Dafür hattest du aber dann den Ansporn weiter, also vielleicht deinen Karriereweg.
Du hast dadurch auch eine andere Wertschätzung gelernt. Also du hast irgendwann gelernt, okay, ich habe jetzt noch 10 Euro über, möchte ich jetzt ins Kino gehen oder habe ich irgendwie einen größeren Wunsch, leg die zur Seite und kauf mir in der Ferne irgendwas. Und bei mir war auch so die Wertschätzung von, okay, du gehst eine Stunde arbeiten, ich habe angefangen beim Edeka zu jobben für 4,50 Euro die Stunde. 4,50 Euro ist eine Stunde Arbeit, was ist es dir wert?
Machst du dann nicht bei Runners Point für 5 Euro?
Nee, Runners Point war dann schon deutlich später. Ich habe bei Edeka, dann fing das ja langsam an, auch mit Lohnerhöhungen und so. Damals war auch 4,50 glaube ich der Mindestlohn. Heute ist 12 Euro irgendwas Mindestlohn. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Nein, aber auf jeden Fall ist einem da so beigebracht worden, okay, du gehst eine Stunde arbeiten für das. Du kriegst natürlich dein Taschengeld und so zusätzlich. Und damit kannst du im Monat planen. Und dann kannst du dir überlegen, okay, so ein Roller kostet, also nicht 1.000 Euro damals und der Führerschein kostet auch noch 250 oder so. Da kannst du dir halt überlegen, ist es dir das wert oder nicht? Und das war eigentlich immer die Frage, die ich so von meinen Eltern mitgegeben bekommen habe. Ist es dir das wert? Und wenn du sagst, das ist es mir wert und ich will das machen, dann mach das. So, dann wird das auch unterstützt, weil ich relativ früh dann für mich die Entscheidung treffen musste, mein Geld, wie gebe ich das aus? Gehe ich los und kaufe mir Klamotten, weil ich oft genug gemacht habe. Klamotten hängen dann im Schrank, gut. Nächsten Monat möchtest du neue Klamotten haben. Oder hast du lieber das Geld auf dem Konto, wie zum Beispiel meine Schwester. Meine Schwester war immer schon super sparsam, konnte super mit Geld umgehen, hat immer gespart, mein Bruder genauso und ich aus irgendeinem Grund nicht.
Du bist aber auch irgendwie anders.
Ja, schon, in manchen Sachen. In manchen auch wieder gar nicht, in manchen mich genauso wie meine Geschwister. In anderen Sachen aber irgendwie schon. Ja. Zum Beispiel, wenn Kirmes war und so, dann wurde alles, also alles,
zusammengekommen sind,
was ich irgendwie hatte, ist mir egal, alles, was ich irgendwie hatte, habe ich an Kirmes verjubelt.
Ja, das
ist,
ich habe dich mal normal gefragt, als wir zusammengekommen sind, ich so, wie viel Geld gibst du eigentlich auf Kirmes so aus? Und ich
habe gesagt, ja, so viel wie da ist.
Gesagt, ich glaube, ich habe so um die 600 Euro ausgegeben.
In 4 Tagen, ja.
Alter.
Also ich glaube, wenn ich heute 4 Tage Kirmes gehe, gebe ich mehr aus.
Was?
Ich gebe das aus, was da ist.
Ich bin auf die Kirmes gegangen und kam noch mit 20 Euro plus nach Hause, weil ich hier Gläser eingesammelt habe mit deiner Cousine.
Ja, schön für dich.
Ja, wirklich.
Also ich habe sie leer getrunken.
Wirklich so eine, die dann gar nichts bei sowas ausgibt. Da bin ich echt dann wieder so sparsam. Heute ist das nochmal wieder was anderes. So in den letzten 2 Jahren, denke ich mir so, habe ich, wenn wir auf der Kirmes waren, naja, muss man noch ein bisschen weiter zurückrechnen wegen Corona, dass Kirmes da ausgefallen ist. Aber da habe ich dann mal ein bisschen mehr ausgegeben, weil da so auch die Zeit kam, dann trinkst du da mal hier mit einem, dann trinkst du da, dann gehst du noch ein paar Mal Karussell fahren. Aber früher, da war ich auf der Kirmes und habe nicht viel ausgegeben. Da habe ich wirklich, und ich sag's dir, in der Spitzenzeit vielleicht 90 bis 100 Euro gehabt für die Kirmes. Meistens aber nur 50, weil ich immer ein bisschen Kirmesgeld bekommen habe. Und das war's. Und da bin ich immer gut mit umgekommen. Hier heute mal mit 50 Euro auf die Kirmes. Schau.
Ja, genau. Also das kommt ja auch noch dazu. Wenn du heute halt auf die Kirmes gehst, willst was essen, trinken und bist noch nicht Karussell gefahren, bist ja schon 20 Euro weiter. Also,
ja, aber ja.
Das ist, irgendwas klingelt hier.
Oh.
Naja. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, die in der Erziehung liegt, sodass du zwecks Erziehung gelernt hast, mit Geld umzugehen. Ich will aber nochmal klarstellen, ich kann auch mit Geld umgehen.
Doch, kannst du.
Ich gehe nur anders mit Geld um.
Ja.
Das ist, glaube ich, so der Clou an der Sache. Ich lebe halt, also wirklich, ich bin so, als wenn es keinen Morgen gibt teilweise.
Ich, ja, aber so
wie
bin
gesagt,
ich ja
habe ein bisschen
auch.
Was jetzt mal gespart mittlerweile und schaff's auch da regelmäßig weiter zu sparen. Aber Geld muss fließen, das ist so das Motto. Geld muss immer weiter fließen, wenn Urlaub gemacht werden kann und ich kann es irgendwie erfordern, mache ich das.
Ich hatte letztes Mal, als ich in Paris war, mit einer anderen Creatorin kurz einmal dieses Gespräch, dass ich mit dir ein Gespräch geführt habe, was mich so beschäftigt hat, weil ich sehr, also krass finde, da sage ich nochmal Hut ab, Benedikt. Ich habe dir mal die Frage gestellt, so, wenn du jetzt, wenn man sich nochmal reflektiert, was wir jetzt alles haben, was wir uns jetzt erlauben können und wie es früher war in unserem alten Job. Wenn das heute, von heute auf morgen, das hier alles nicht mehr wäre, hast du gesagt, hättest du gar kein Problem damit, zurückzugehen in deinen alten Job und von da weiterzumachen, weil du einfach das, was du so hast, du bist glücklich mit dem, was du dann hast in dem Moment.
Genau, ja. Also das geht auch so ein bisschen damit einher. Du machst das, was du aufbringen kannst. Natürlich bin ich glücklich, wenn ich Skiurlaub machen kann. Ich bin glücklich, wenn wir einen tollen Sommerurlaub machen können, wenn wir vielleicht auch im Herbst und im Osterferien auch noch wegfahren können, so wie wir es jetzt aktuell können. Und trotzdem behaupte ich felsenfest, ich hoffe, dass ich es nie herausfinden muss, dass ich, wenn alles das nicht mehr so leicht geht und wenn wir vielleicht im Jahr noch einen Urlaub machen oder vielleicht auch mal ein Jahr haben, wo wir gar keinen Urlaub machen, was ja auch schon vorkam, dass ich dann nicht unglücklicher wäre. Weil das immer eine Frage des, ja, jetzt klinge ich wie so ein Krypto-Typ, aber so eine Frage des Mindsets ist. Also wenn du halt einfach zufrieden bist mit dem, was du hast und auch in den kleinen Dingen halt deine Genugtuung rausziehen kannst, dann reicht das. So, wenn ich in Bocholt bei meinem Bruder auf der Terrasse sitze und mit dem ein Bier trinke und gemeinsam grille, was uns vielleicht in Summe pro Nase keine 10 Euro kostet, dann bin ich da genauso happy, als wenn wir beide irgendwo auf Ibiza im Six Senses sitzen und dafür, weiß ich nicht, wie viel Euro ein geiles Abendessen haben.
Finde ich richtig schön.
Ist jetzt, also liegt jetzt nicht an der Person, ich will nur diesen Vergleich klar machen, dass ich ein Luxusessen genauso genießen kann. Also ich kann es genießen, ist für mich nicht nichts wert, aber ist für mich qualitativ nicht so, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, sorry, aber für mich ist das genauso viel wert, wenn ich irgendwie in der Heimat halt mit guten Leuten bin und so, und das kostet nichts, weißt du? Oder wenn wir beide dann in Kroatien am Strand saßen, aus unserem Zelt heraus, auf unseren Campingstühlen saßen. Das war einer der geilsten Urlaube, die wir je gemacht haben.
Und wir reden da immer noch drüber.
Dieser Kroatien-Roadtrip mit dem Zelt und mit dem Auto und nichts mehr. So, was auch schon, jeder Urlaub ist ein guter Urlaub. So, ganz, ganz, ganz viele Leute machen keinen Urlaub im Jahr. Und das ist aber trotzdem eine recht einfache Art Urlaub für uns gewesen. Ne? Ja. Einfach mit dem Auto los, hier ein Zelt aufbauen, abbauen. Camping ist natürlich irgendwie ja, in einer gewissen Hinsicht unkomfortabler als jetzt ein Hotelurlaub, aber trotzdem auch irgendwie cool, weil du halt diese Freiheit hast, weil du halb draußen schläfst, also im Zelt halt, du organisierst dich irgendwie selber und du kannst so die kleinen Dinge feiern. Ja. Einfach dann vorm Zelt zu sitzen, du ein kaltes Radler, Stuhl, ich ein kaltes Bier,
Klappstuhl,
ein paar Wraps machen oder ein Chili oder so, was gar nicht viel Geld kostet im Vergleich zu einem noblen Essen im Restaurant oder so. Ja. Aber das ist ja am Ende genauso viel wert, wenn nicht sogar noch mehr.
Wie oft du dir allein schon meine Highlights auf Instagram anguckst von unserem ersten Roadtrip. Also die existieren immer noch, Leute. Ihr könnt da gerne mal reingucken. Aber ja, also da reden Kroatien so Roadtrip viele von...
war ja schon zu der Zeit, wo du Instagram gemacht hast.
Ja, da habe ich mich gerade quasi mehr oder weniger von meinem alten Job gelöst, sind in den Urlaub gefahren und dann habe ich so ein bisschen mit Instagram weiter gestartet. Ja, das war echt ein wirklich richtig, richtig cooler Urlaub. Aber ich muss jetzt nochmal zu der Frage zurückkommen, weil das hat mich irgendwie sehr, sehr beschäftigt. Ich habe auch so damit geantwortet, glaube ich, so, ja, könnte ich auch. Und dann habe ich mich nochmal mit dieser Frage beschäftigt und habe jetzt letztens mit einer Creatorin darüber gesprochen und versucht, mich nochmal wirklich zu reflektieren und wirklich die Frage zu stellen, wäre ich wirklich glücklich? Genauso wie du es gesagt hast.
Ja, mach erstmal. Ich habe dazu auch was zu sagen, aber mach erstmal.
Ich muss ehrlich sagen, alles das, was wir gerade haben und was wir uns erarbeitet haben, da bin ich unfassbar stolz drauf. Und das ist nicht selbstverständlich und ich wertschätze das sehr. Und dadurch bin ich so, ich liebe das so sehr, dass man nicht mehr auf alles ganz genau achten muss, wie ich es früher gemacht habe. So, wie kommt man in den nächsten Monat rein? Wie kann ich mir Essen kaufen und wie auch immer? Dass ich weiß, dass wenn das jetzt hier vorbei wäre, ich nicht da wieder hin zurückkommen würde. Mhm. Aber trotzdem würde es mir schwer fallen, das hier loszulassen und zu sagen, ich wäre dennoch zu 100% glücklich. Und dann habe ich mich kurz gefragt, bin ich dadurch jetzt ein schlechterer Mensch? Dadurch, dass ich dann so denke, ich glaube trotzdem, dass ich glücklich wäre. Aber ich liebe das.
Das sind zwei verschiedene Sachen. Und ich, also zwei Sachen, die ich dazu gerne sagen würde, ist, einmal habe ich gerade Angst, dass man so ein bisschen missverstanden wird. Also es ist ja jetzt gerade auch nicht so, als könntest du in Saus und Braus leben und bist irgendwie super reich und brauchst dir um gar nichts mehr Gedanken zu machen.
Nein, das habe ich auch nie gesagt.
Aber es ist natürlich in dem, was du früher erlebt hast, dass du wirklich jeden Euro, und das ist nicht übertrieben, jeden Euro zweimal umdrehen musstest, weil eigentlich das, was du in der Ausbildung bekommen hast mit der Miete, schon weg war, plus noch 10 Euro, die du draufgezahlt hast, um überhaupt in Köln leben zu können.
Minus 50 Euro startest oder jeden Monat plus 100 Euro?
Das ist schon eine ganz andere Nummer. Also so extrem ist es bei weitem nicht mehr. Ganz im Gegenteil, man hat ein bisschen was gespart. Man hat regelmäßiges hohes Einkommen, auch wo man ein bisschen Überschuss hat gegenüber jetzt Miete und normalen Lebenskosten, dass man halt sich Dinge erlauben kann. So, mehr, nicht mehr, nicht weniger.
Dass man jetzt, wenn man sagen kann, wir möchten ins Kino gehen, dass man auch sagt, komm, wir gehen ins Kino.
Genau, wir gehen ins Kino und wir kaufen großes Popcorn und nicht kleines, weil wir nicht drüber nachdenken müssen. So, das, glaube ich, ist genug dazu, um nicht missverstanden zu werden. Zweiter Punkt ist für mich ganz wichtig. Ich glaube, natürlich hat man Angst davor, Lebensqualität wieder zurückgeben zu müssen oder irgendwie einbüßen zu müssen und wieder so ein Step Back zu machen. Die größere Sorge, die ich dabei hätte, ist so ein bisschen die Scham. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt gerade sind wir selbstständig, unsere Selbstständigkeit läuft, sowohl bei Afoam im Label als auch deine Selbstständigkeit mit Instagram. Wir haben uns da was aufgebaut, wir entwickeln es weiter, es läuft gerade gut, aber du weißt ja nie. Und natürlich gibt es genug Leute, die dunkle Wolken zeichnen und sagen, in ein paar Jahren ist das alles vorbei, es verändert sich alles, die Budgets, Werbung, die Konjunktur geht zurück und was man nicht alles so hört. Mhm. Natürlich beschäftigt man sich mit diesen Gedanken und denkt sich, okay, wir haben jetzt nicht so den allergrößten Plan B, weil es den auch so gar nicht geben kann im Moment. Ja. Und wenn das, was wir gerade halt machen, nicht reicht oder nicht ausreichen könnte, könnte es gut sein, dass in ein paar Jahren weniger wird oder wir wieder so einen Step Back machen. Und ich glaube nicht, dass mein Problem daran wäre, die Lebensqualität wieder abzugeben und zu sagen, okay, die Wohnung wird kleiner, das Auto wird kleiner, wir müssen das Büro verkleinern, weniger Mitarbeiter, all diese Sachen. Das wäre nicht, glaube ich, mein Problem in Hinsicht auf die Lebensqualität. Ich glaube, wenn, dann wäre für mich schwer, mit dieser Scham umzugehen. Dass ich vor mir selber vor allem, aber auch vor Leuten von außerhalb mir eingestehen muss, okay, ich bin beruflich vielleicht gescheitert. Mhm. So, das ist eine Sache, die mich schon im Hinterkopf beschäftigt. Mhm. Die ist nicht absehbar, so, uns geht's gut, wir entwickeln alles, es geht in die richtige Richtung, es geht bergauf. Ist also jetzt nicht gegeben, Aber es ist halt trotzdem so eine Angst. Also so ein bisschen die Scham, dass man jetzt natürlich, gerade auch wenn man sich was erlaubt, ist natürlich die Fallhöhe auch immer etwas höher. So, klar. Wenn du halt jetzt sagst, okay, ich stelle mir ein riesengeiles Auto vor die Tür und in 4 Jahren steht dann ein Polo, ist jetzt nichts gegen den VW Polo, aber steht wieder ein kleineres Auto da, dann geht es ja auch in die Richtung, dass Leute sagen so, ah ja, hätten sie mal vielleicht damals nicht so das Auto und bla. So. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das ist ja wieder so mein Grundproblem, Angst davor haben, missverstanden zu werden. Und das wäre, glaube ich, wenn überhaupt mein größeres Problem, womit ich umgehen müsste, mit dieser Scham vor mir selbst so ein bisschen klarzukommen. Dass man denken könnte, man ist gescheitert, auch wenn man vielleicht gar nichts dafür konnte selber oder trotzdem nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Das wäre hypothetisch so ein bisschen mehr mein größeres Problem.
Ja, es ist so.
Ich hoffe, man kann das verstehen. Manchmal rede ich mich hier um Kopf und Kragen.
Also du musst jetzt auch 8-mal nochmal erwähnen. Ich hoffe, ich werde nicht missverstanden. Ich glaube, die Leute verstehen dann schon, was du meinst. Also,
ja, ich hoffe.
Also das ist jetzt, machst du nur noch schlimmer.
Ja, wirklich.
Ja, wenn ich jetzt auch nochmal so gucke, früher, ich glaube, bei mir ist auch so dieses Ding, im Gegensatz zu früher, kann man sich halt jetzt auch rückwirkend, dass ich meiner Mutter mal was zurückgebe, weißt du, und das ist halt auch schön. Alles, was sie quasi so links liegen lassen hat für mich, kann ich ihr jetzt auf eine Art und Weise wieder zurückgeben, was für mich natürlich auch richtig schön ist, weil ich manchmal schon Gewissensbisse habe. Es ist halt einfach so, dass du denkst, sie hatte schon weniger Freizeit und hat sich weniger erlauben können, nur weil sie mir das und das versucht hat zu geben. Ne? Mhm. Und das finde ich gerade wirklich sehr, sehr schön, sagen zu können, hey Mama, lass uns mal in den Urlaub fahren. Ne? Ja. Weil ich, meiner Mama, wir waren ein einziges Mal im Urlaub, in Kroatien tatsächlich. Und sonst waren wir, glaube ich, mal irgendwie so Nordsee oder so. Mhm. Aber wir sind einmal wirklich weiter weg, so, ne, aus Deutschland raus. Mhm. Und dabei ist geblieben. Und zum Beispiel bei meinem Papa war ich überall. Wir waren wirklich immer coole Reisen hier und da. Ja, und das ist halt einfach schön, jetzt zu sagen, Mama, komm, wir fahren jetzt einfach nochmal im Urlaub. Und jetzt waren wir ja letztes Jahr zum ersten Mal mit ihr im Urlaub. Ja. Und ich glaube, das war für die Welt.
Quasi zu ihrem Geburtstag. Ja, das war definitiv so schön, für sie die Welt. Und das ist so auch schön
zu sehen.
Das Schöne bei deiner Mutter ist ja, dass die halt ihre Dankbarkeit oder ihre Freude unheimlich gut zeigen kann. Also die ist ja dann, die steht ja jeden Tag aufs Morgen, aufs Neue auf. Kommt zum Frühstück und sagt, oh Benedikt, das ist so schön hier. Ich freue mich so sehr, mit euch hier zu sein. Auch wenn wir jetzt nur ein paar Tage mit ihr waren, waren auf Ibiza zusammen, war doch einfach voll gut zu deiner Mutter passt, die ganze Insel und so. Es gibt,
glaube ich, nichts Schöneres, als wenn du Menschen beschenkst und du wirklich die wirkliche tiefe Freude siehst.
Mir zum Beispiel, und ich weiß ja, dir auch fällt das manchmal zum Beispiel schwer, auch wenn wir überwältigt sind oder uns extrem freuen oder extrem dankbar sind für ein cooles Geschenk oder so.
Findest du, schwer fällt?
Weiß ich nicht. Also ich meine, dass
ich bin jemand, der sich echt über vieles sehr freuen kann.
Ja, aber das zu zeigen, meine ich.
Ja, auch.
Ja?
Okay. Also jetzt bin ich aber schockiert.
Ja, sorry. Also ich habe jetzt eher so von mir aus auch gedacht, weil ich zum Beispiel glaube, ich habe da Probleme mit meiner Freude und so in dem Maß zum Ausdruck zu bringen, wie ich sie tatsächlich empfinde. Also ja, generell ein bisschen problematisch, so seine Gefühle so zu zeigen, wie sie tatsächlich sind. Mhm. Naja, da will ich gar nicht drauf hinaus. Das ist halt so cool natürlich, wenn du im Falle deiner Mutter eine Person hast, wo du das richtig aufsaugen kannst, also richtig merkst, so okay, wie gesagt, die kommt jeden Morgen zum Frühstück und bricht fast in Tränen aus, so freut die sich. Das ist natürlich mega cool, sowas zu sehen. Und dann weißt du ja auch so ein bisschen Bestätigung für die Vergangenheit, okay, es war alles, es war es wert, so da durchzugehen.
Also es ist auch wirklich so, ich könnte dir jetzt zum Geburtstag einen Schlüsselanhänger oder eine Reise zur Nordsee schenken, die wird sich beide gleich darüber freuen, weißt du, das ist halt so. Die macht da keinen Unterschied. Das ist so, also ist halt sehr, sehr schön. Also wenn ich es liebe, jemanden zu beschenken, dann meine Mutter. Ist wirklich so.
Ja, das glaube ich. Ja.
Ja.
Hat, glaube ich, auch mit ihrer Lebenserfahrung zu tun. Ja. Ne? Ich habe vorhin schon mal eine große Props an deine Mom gegeben, dass sie halt voll im Leben steht und, wie gesagt, dir einiges ermöglicht hat und so und, glaube ich, auch einfach eine sehr reife Sicht auf viele Dinge hat. Und dementsprechend, glaube ich, nehme ich zumindest so wahr, sehr mit sich im Reinen ist und sagen kann, okay, wenn sie auch auf dich guckt, so wie du dich entwickelt hast und wie du deinen Weg im Leben gehst, dann ist da, glaube ich, eine große Genugtuung, großer Stolz.
Ich wollte eigentlich noch auf ein anderes Thema hinaus. Ich weiß aber nicht, ob die Zeit das jetzt hier noch zulässt.
Go on, ich weiß auch nicht.
Wir haben jetzt schon über eine Stunde hier.
Aber ich dachte, müssen wir auch ungefähr 15 Minuten von meinem Brabber-Basieren, was ich gerade hatte, rausschneiden.
Boah, wirklich.
Ich habe das Gefühl, ihr habt mich schon wieder vollkommen verloren.
Wirklich. Aber nehmen wir jetzt mal an, es bleibt erstmal so, wie es jetzt gerade ist, mhm. dass wir weiterhin hier wohnen können und dass wir uns weiterhin Dinge erlauben können. Mhm. Wie stehst du so zum, ja, zum Beispiel so, wenn man sagt, okay, ich suche mir jetzt irgendwo im Ausland eine kleine Wohnung, ein kleines Häuschen oder auswandern allgemein. Mhm. Hast du dir schon mal Gedanken darüber? Ich meine, wir haben da schon mal so grob einmal drüber gesprochen.
Ja.
Ich weiß auch, dass du so ungefähr dieselben Ziele hast wie ich, so wenn man auswandern würde, wohin es geht. Aber ob man da wirklich machen würde, ist eine andere Frage.
Also auswandern, richtig, dass man seinen Wohnsitz verändert, also quasi seinen Erstwohnsitz außerhalb von Deutschland hat, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wenn überhaupt nur temporär, dass man sagt, gerade jetzt, wo wir keine Kinder haben, man probiert mal was aus, zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt nicht den Riesen-Step, man zieht nach Wien oder so, so innerhalb von Österreich, deutschsprachiges Land oder Barcelona, wo du einfach eine coole Stadt in Kombination mit Meer hast, also irgendwie so ein bisschen Lebensqualität gewinnst, vermeintlich. Mhm. Sowas auf temporäre Sicht, also kurzzeitig, wäre noch so ein Gedanke, sehe ich aktuell zwar trotzdem nicht, aber könnte ich mich, glaube ich, noch gedanklich drauf einlassen. Auswandern, den Erstwohnsitz zu ändern, so wie es ja auch einige machen, aus steuerlicher Hinsicht, kommt für mich gar nicht in Frage. Nee,
find ich auch nicht.
Ich habe sicherlich meine Probleme mit dem deutschen Steuergesetz und mit dem Finanzamt.
Ich auch.
Und mit der Betrachtung auch gerade von uns und unseren Berufen. Aber nichts um alles in der Welt würde mich dazu bewegen, das zum Anlass zu nehmen, auszuwandern.
Nee.
Jeder soll machen, wie er will. Ich will das hier nicht meine Meinung für andere übernehmen oder so. Wer mit dem Gedanken spielt und dazu bereit ist, soll das machen. Für mich kommt es absolut nicht in Frage. Kann der Schmerz nicht groß genug sein, um diesen Schritt zu gehen?
Tatsächlich gar nicht.
Ich sehe es tatsächlich eher so ein bisschen gegen Lebensabend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, so wir sind jetzt beide so um die 30, wir sind noch 30 Jahre weiter und haben es vielleicht geschafft, dass wir über 60 hinaus vielleicht nicht unbedingt mehr arbeiten müssen und uns mehr unserer Freizeit widmen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sich einen Ort sucht, wo halt etwas mehr Sonne ist, wo die Lebensqualität noch etwas höher ist für diese Sachen. Also nicht für die Arbeit, sondern eben um seine Freizeit zu genießen. Dann könnte ich es mir vorstellen, aber ich glaube, selbst da geht es eher in Richtung Zweitwohnsitz.
Ja, sehe ich genauso.
Weil wir zum Beispiel beide auch sehr familiär sind und glaube ich auch den
Freunde,
regelmäßigen,
die man hier alle hat,
genau, regelmäßigen Kontakt zu Freunden und Familie einfach brauchen. Deswegen, wie ist dein Take dazu?
Ich sehe das genauso. Ich bin auch so zum Beispiel, dass ich denke, ich hätte gerne vielleicht irgendwann mal im Alter vielleicht einen kleinen Zweitwohnsitz, wo man ausweichen kann, wenn es hier in good old Germany mal nicht so gutes Wetter ist in den Wintertagen. Dennoch denke ich mir dann wiederum, es ist ja auch eine Verpflichtung. Ja? Es ist ja auch, es sind Kosten, laufende Kosten. Was machst du, wenn du in der Sommerzeit hier bist? Da musst du dich da irgendwie drum kümmern, dass da hinten alles versorgt ist. Irgendwann hast du Kinder. Wenn du aber dann zum Beispiel 2 Monate, Januar, Februar, hier weg möchtest, kannst du ja auch nicht alles stehen und liegen lassen und 2 Monate darüber, sondern vielleicht auch nur dann, wenn nicht die Ferien sind. Also wenn Ferien sind und nicht.
Ja, auch ein Zweitwohnsitz ist wie auch ein Erstwohnsitz
und
halt sehr langfristig.
Dann,
ne?
Denke ich mir wieder, schon, also es ist schön, was Gedanken eigenes zu haben. Und ich glaube auch, wenn ich das so bei deinen Freunden sehe, wo die Eltern teilweise einen zweiten Wohnsitz haben und dann die Kinder immer mit ihren Freunden und Freundinnen und Partnern im Urlaub quasi dahin reisen, finde ich das immer richtig cool. So, ne?
Ja klar, so ein Zweitwohnsitz,
so,
wie so eine Art Ferienhaus, ist sicherlich jetzt nicht, muss nicht so lange warten.
Dann denke ich mir so, du bist auch wieder daran gebunden, immer das irgendwie auszunutzen, auszuschöpfen und immer zu diesem Ort zu fahren, in jeder freien Zeit.
Ja, das wäre für dich, glaube ich, ein Problem.
Und das ist für mich, glaube ich, ein Problem, weil ich bin so ein kleiner Weltenbummler. Ich liebe das, ich muss immer an verschiedenen Orten sein. Ich liebe auch Kroatien, aber irgendwann nach dem 3. Jahr habe ich auch zu dir gesagt, ich liebe das hier, aber jetzt würde ich auch mal irgendwo anders hin.
Ich könnte da jedes Jahr wieder hinfahren.
Ich
also in eine andere Stadt jeweils, aber Kroatien ist für mich.
Aber ich denke mir so, die Welt ist so groß mit so vielen schönen Orten und ich bin jetzt 30 und ich möchte noch mehr sehen als nur immer diesen einen Ort, weil ich glaube, es gibt trotzdem noch andere schöne Orte, die vielleicht genauso oder noch schöner sind als Kroatien. Verstehe mich da nicht falsch. Ich verurteile niemanden, der da jetzt irgendwie jedes Jahr zum selben Ort fährt. Meine Mutter ist ja genauso. Jedes Jahr Griechenland und meistens immer dasselbe. Aber ich denke mir so, die Welt gibt noch so viele schöne Orte und man hat allgemein nicht so viel Zeit, um alles zu sehen wahrscheinlich.
Ja, ist eine Frage der Nutzung. Also wenn man jetzt wirklich an Eigentum, Zweitwohnsitz und sowas denkt, ich meine, bei uns wäre natürlich ein Riesenvorteil, dass wir jobtechnisch das durchaus machen könnten. Also wir könnten ja auch viel von dort aus arbeiten, gerade jetzt in der Zeit, wo noch keine Kinder da sind und so, könnten wir problemlos sagen, okay, von November bis Februar C'est la vie, wir sind jetzt mal irgendwie auf Mallorca oder irgendwo in Spanien, Italien, wo auch immer gerade gutes Wetter ist, würde theoretisch schon gehen. Aber klar, später bekommt das eine größere Verbindlichkeit, ne? Wenn du dir überlegst, wenn du auch ein halbes Jahr lang dann im Ausland wärst, was ist dann hier in Köln mit der Wohnung? Erlaubt man sich dann hier so eine große Wohnung? Kauft man vor Ort Eigentum? Legt man sich dann da auch fest? Du hast ja auch gesagt, es muss dann auch irgendwie gepflegt werden, auch wenn man mal nicht da ist und so. Es ist mit viel Arbeit, mit viel Verantwortung geht es einher. Vielleicht später, wenn Kinder da sind, wann kann man dann noch rüber? Macht man sowas mit mehreren? Macht man sowas alleine? Also ist ein großer, großer Step auf jeden Fall.
Ja, deswegen bin ich mir da unschlüssig, aber...
Aber ich glaube, auswandern, so wirklich komplett aus Deutschland raus, ist für mich gar keine Option.
Nee, für mich glaube ich auch nicht. Also dafür,
weil ich vorbestraft bin. Nein, Spaß. Weil ich nicht ausreisen darf.
Nee, aber die nächsten 5-7 Jahre dürfen wir eh nicht hier raus. Also.
Ja, stimmt. Deutschland sagt ja, okay, wenn du hier Firmen gründest, also es hat jetzt mit den Firmengründungen zu tun, dann darfst du deinen ersten Wohnsitz sowieso nicht verändern. Ich glaube noch nicht mal den Zweitwohnsitz. Wüsste ich aber gar nicht genau.
Weiß ich gar nicht.
Nee. Auf jeden Fall eine gewisse Sperrfrist. Dementsprechend ist in den nächsten Jahren jetzt eh nicht möglich.
Nee. Aber sehe ich
also
auch
bleiben wir hier
nicht.
Am Ende des Tages.
Scheiße, hier in Köln nicht.
Wir können ja Urlaub machen.
Ja, wirklich.
Das wir, ja. Machen wir ja auch bald. Wir fliegen ja jetzt in heute noch, also wenn der Podcast rauskommt, in einer Woche?
Nee.
Ja.
Nee. Nee. In anderthalb oder in zwei? Über meinem Geburtstag.
Nee, wenn der Podcast rauskommt, ist der letzte Märztag, der Ostermontag ist der 1. April und am 8. April fliegen wir. Ja, kannst du gerne nachgucken.
Also, wir haben jetzt hier, zack.
Ach so.
Siehst du?
Ja, doch, nein. Wenn Oster, also wenn Ostermontag ist,
anderthalb Wochen.
Ist der 1. Und hier am 8.
Ja.
Wir fliegen auf jeden Fall am 8. April, ist ja auch egal.
Ich habe gerade gesagt.
Am 8. April fliegen wir nach New York.
Ja. Das ist mein Geburtstag. Und was hat Benedikt da sich für meinen Geburtstag gewünscht?
Für deinen Geburtstag? Nee, das ist unabhängig davon. Ich habe das nur aus Spaß gesagt. Mhm. Ich habe mir Tickets gegönnt für die Brooklyn Nets.
Basketball.
Ja, zu meinem großen Glück spielt Dennis Schröder mittlerweile da. Er spielt sogar in der Woche, wo wir da sind, gegen sein altes Team, gegen die Toronto Raptors, wie du natürlich weißt. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn du schon mal da bist und die NBA spielt, dann musst du dir mal so ein Spiel geben.
Ja, ich bin dabei.
Und du musst mitkommen, ich habe zwei Tickets geholt.
Ich hoffe nicht, dass es an meinem Geburtstag ist.
Es ist nicht an einem Geburtstag, ich muss mal gucken, was an deinem Geburtstag ist. Vielleicht können wir ja wieder so ähnlich wie letztes Jahr irgendwie ein Konzert abends genießen. Letztes Jahr war ja nicht nur der große Antrag an deinem Geburtstag, sondern wir sind dann nachher noch bei Katy Perry gewesen, ebenfalls in Amerika, in Las Vegas.
Das war eine geisteskranke Show von der.
Das war, glaube ich, das heftigste Entertainment, was ich bis dato gesehen habe.
Ja, wirklich. Ja, ich glaube, wir sind jetzt hier recht weit am Ende.
Ich glaube auch, ja.
Unsere Therapiestunde angelangt.
Sollen wir den Jingle nochmal als Outro spielen und uns mit so einer kleinen katholisch andächtigen Stimmung in den Ostersonntag verabschieden?
Wir verabschieden uns in den Ostersonntag mit einem wundervollen kirchlichen Jingle.
Fröhliche Eiersuche und denkt immer dran, die Eier bringt nicht der Osterhase, sondern Onkel Joachim. In diesem Sinne, ciao.
Love it, hate it, just enjoy it.
Tschüss.